Ja, wir wollen uns heute Abend mit der charismatischen Bewegung beschäftigen. Die ein oder anderen werden diesen Begriff, die Bezeichnung schon gehört haben. Heutzutage versteht man darunter eine konfessionelle Gruppe. Das war nicht immer so, denn der Begriff, der kommt aus der Bibel und bedeutet da etwas anderes. Da ist also nicht eine Gruppe von Christen, sondern, naja, da sind eigentlich alle Christen Charismatiker in der Bibel, in diesem Sinne. Nicht Charismatiker, allerdings im heutigen charismatischen Sinn. Heute versteht der ein oder andere darunter meinetwegen einen Christen, der bei den Liedern, die Gott loben und preisen, die Arme hochhebt. Wobei das eigentlich gar nicht so ursprünglich theologisch ist, auch gar nicht so charismatisch ist, auch ursprünglich gar nicht so diskutiert worden ist. Das sind einfach verschiedene Haltungen. Und wenn wir in der Bibel hineinschauen, dann ist es tatsächlich so, dass man im Alten oder auch im Neuen Testament häufig beim Gotteslob die Hände hochgehoben hat. Das hat sich dann später in Europa, ist das zurückgegangen, aber das ist eigentlich nicht der Kern von charismatischer Lehre heute. Die charismatische Theologie taucht insbesondere auch auf, wo Personen das bis in ein Extrem hinein vertreten, wo man sich dann zum Teil daran reibt, es nicht genau versteht, was passiert denn da eigentlich. Für diejenigen, die im Internet herumsurfen, die können dann da Szenen sehen, Bilder, Filme sehen, wo plötzlich Leute wie vom Blitz gefällt umfallen, anfangen zu lachen und zu gackern und so, und man fragt sich, was ist das? Und das sind dann solche Beispiele charismatischer Theologie. Wir werden nachher noch besprechen, wie das denn zustande kommt, was man denn darunter eigentlich versteht. Allerdings muss man dabei auch sagen, das ist nicht die gesamte charismatische Theologie. Das ist ein Teil, und häufig sind das auch Radikalvertreter. Die normale charismatische Theologie gibt sich meistens wesentlich vorsichtiger, wesentlich einfacher. Ich werde nachher den Unterschied noch so ein bisschen deutlich machen. Zuerst einmal aber auf die eigentliche Geschichte dieses Begriffs. Der Begriff Charisma oder Plural Charismata kommt aus der Bibel. Insbesondere im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben ist, findet sich dieser griechische Begriff. Und Charismata heißt so viel wie Gnadengabe. Gemeint ist damit eine Gnadengabe Gottes. Gott beschenkt den Menschen durch seinen Geist mit verschiedenen Dingen. Und in der charismatischen Bewegung wird diese Geistesgaben werden stark betont, daher der Name charismatische Bewegung, diese Charismata werden betont, wobei, wenn wir in die Bibel hineinschauen, merken wir sehr schnell, dass da eine einseitige Betonung von Charismen vorliegt. Das heißt, man nimmt nicht all die Charismen, die in der Bibel sind, sondern man nimmt eigentlich nur drei heraus. Wir finden im Neuen Testament etwa 25 verschiedene Gnadengaben, die Gott den Menschen durch seinen Heiligen Geist gibt. In der charismatischen Bewegung werden insbesondere Zungenreden, Prophetie und Heilung herausgegriffen. Das sind die großen Themen, die in der charismatischen Bewegung immer wieder diskutiert werden. All die anderen Geistesgaben treten dahinter eher zurück und verlieren dadurch an Bedeutung, weil man sich stark auf diese drei konzentriert. Jetzt könnten wir natürlich die Frage stellen, warum konzentriert man sich ganz stark auf diese? Nun, möglicherweise, weil diese sind die spektakulärsten. Wenn wir zum Beispiel im Neuen Testament lesen, dass es dann die Gabe des Glaubens, also die Geistesgabe des Glaubens oder des Dienens gibt, dann sind die nicht so spektakulär. Also jemand, der dient, ja, wo fällt der denn auf? Was ist da schon was Besonderes? Wo kann man da irgendetwas Spektakuläres sehen? Aber wenn ich jetzt sage, steh auf, nimm dein Bett und geh, das ist beeindruckend. Und nicht nur deshalb, aber auch deshalb werden diese Gaben ganz besonders hervorgehoben. Wir werden darauf gleich noch eingehen. Ich möchte erst einmal all die Stellen im Neuen Testament lesen, wo das Wort Charismata vorkommt, also wo von Geistesgaben die Rede ist. Da sind nicht sehr viele Stellen, deshalb ist das kein Problem, die eben zu nennen. Und dann wollen wir gemeinsam hineinschauen, was denn da als Charismata bezeichnet wird, also als Gnadengabe Gottes bezeichnet wird. Das erste Mal taucht dieser Begriff in Römer 1, Vers 11 auf. Römer 1, Vers 11. Ich lese jeweils vor. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, schreibt Paulus, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Wenn wir den Gesamtzusammenhang lesen, das sind Eingangsworte zum Römerbrief, dann geht es darum, dass er der Gemeinde mitteilen will, was er mit Gott erlebt hat. Und die Gemeinde soll mitteilen, was sie mit Gott erlebt haben. Hier ist Charismata Anteil geben an dem, was man im Alltag mit Gott erfahren hat. Das ist eine Geistesgabe. Also Gott greift unser Leben ein, er führt uns, wir erleben etwas mit Gott und das teilen wir anderen mit und das wird den anderen dadurch auch zur Geistesgabe, zu einem Geschenk Gottes, zu einem Gnadengeschenk, dass sie da dran teilnehmen können. Dann haben wir in Römer 5 ab Vers 15, also 15 und 16, einen weiteren Vers. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch das eine Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führt von der Verdammnis, es führt zu Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen zur Übertretung, vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Also in diesen beiden Versen 15 und 16 taucht zweimal das Wort Gnadengabe auf und Gnadengabe ist hier gemeint Vergebung der Sünden. Also Jesus ist für uns gestorben und dadurch haben wir Vergebung der Sünden. Also Gnadengabe, Charismata, Vergebung der Sünden. Und in diesem Sinne können hoffentlich viele, die heute Abend da sind, sagen, ich bin Charismatiker, ich habe Vergebung meiner Schuld. Das ist eine Gnadengabe Gottes, die hier genannt wird. Und in diesem Sinne ist ja Charismatik hoffentlich ganz positiv einzuordnen und auch unstrittig unter Christen. Römer 6, Vers 23, da lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier auch Gnadengabe, Charismata, derselbe Begriff. Hier geht es nicht so sehr um Sündenvergebung, sondern um ewiges Leben. Das heißt, Charismata, eine Gnadengabe Gottes ist, Gott schenkt uns, wenn uns die Sünde vergeben ist, ewiges Leben. Ich hoffe, auch in diesem Sinne sind die meisten heute Abend Anwesenden Charismatiker. Dann haben wir in Römer 12, Vers 6 und 7, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns übergebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen, es seien Weissage und Ersprechung zum Glauben. Und dann werden noch einige andere aufgezählt. Also hier ebenfalls jetzt verschiedene Gaben, die Gott der Gemeinde gibt, damit sie die zum Aufbau der Gemeinde einrichten kann. Dann kommen wir im ersten Korintherbrief. Der beschäftigt sich intensiv mit den Gaben Gottes. Ich lese hier immer nur so einen Auszug, da wo das Begriff vorkommt. Manchmal werden dann ja noch andere Gaben später genannt. Da haben wir 1. Korinther 7, Vers 7. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. 1. Korinther 7, Vers 7. Hier geht es um verheiratet sein oder nicht verheiratet sein. Also eine Gnadengabe Gottes ist es, verheiratet zu sein. Wer verheiratet ist, ist Charismatiker. Ja. Und der nicht verheiratet ist und ledig ist als Geschenk Gottes, der ist auch Charismatiker. Nicht? Also von daher, hoffentlich seid ihr auch in diesem Sinne entweder auf der einen oder anderen Seite. Also ich gehöre dann zu den verheirateten Charismatikern. Ja. Also auch hier im 1. Korintherbrief, Charismatiker, ein Geschenk Gottes ist die Eheschließung. Dann haben wir 1. Korinther 12, Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Es ist derselbe Geist. Und dann werden einige aufgezählt. Ich lese die hier im Einzelnen nicht. Da werde ich nachher nochmal drauf eingehen, auf das Kapitel 12, weil da ja einige dieser Gaben genannt werden. Also hier sind es jetzt Gaben, die zum Aufbau der Gemeinde dienen sollen. Und das sind ganz unterschiedliche Begabungen, die dort nötig sind. Dann lesen wir im 1. Korinther 12, Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in einem Geist. Also in diesem Abschnitt des 1. Korinther 12 wird vor Augen gemalt, dass all diese Gaben vom Heiligen Geist unterschiedlich verteilt werden. Und zwar steht dort, wie der Geist will, nicht wie der Mensch will. Und dass die alle aber zu einem Leib gehören, nämlich der Gemeinde. Und dass sie alle zum Aufbau dieses Leibes dienen sollen. Und hier stehen dann jetzt eben Gnadengaben der Heilung und auch die Gnadengabe des Glaubens in diesem Vers mit drin. 1. Korinther 12, Vers 28 und dann geht es weiter 30 und 31, da finden wir gleich mehrfach diesen Begriff. Da steht, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengabe der Heilung, Hilfeleistung, Leitung, Arten von Sprachen, also Zungenrede und so weiter. Das heißt, auch derjenige, der die Gemeinde leitet, das ist ein Charismata, eine Gnadengabe Gottes. Genau wie derjenige, der Heilung ausspricht oder Hilfeleistung bietet. Dann steht im Vers 30, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Die Antwort hier ist ein griechisches Stilelement und die Antwort verlangt danach Nein. Das ist auch genau das, was Paulus vorher erklärt. Denn der sagt, ja, die Gemeinde ist wie ein Leib und wenn nur das Auge sagen würde, ich will Fuß sein oder der Fuß, ich will Hand sein, dann würde das alles zusammenbrechen, funktioniert das nicht. Also jeder hat seine Gabe, die der Heilige Geist ausgibt und nicht jeder hat die, die er gerne will und auch nicht jeder hat dieselbe. Das wird hier deutlich gesagt. Dann wird eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Das ist dann der letzte Vers in diesem Kapitel. Und das, was dann kommt, ist Kapitel 13. Und das ist allgemein bekannt als das Hohelied der Liebe. Und da soll uns vor Augen geführt werden, diese Geistesgaben, die dort erwähnt werden, das sind die noch viel wichtigeren. Also jetzt wurden einige aufgezählt. Und dann wird genannt, die höchsten Geistesgaben, nach denen wir eben streben sollen, es war ja strebt nach den höchsten, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Und zwar ja nicht menschliche Liebe, menschliche Hoffnung, menschlicher Glaube, sondern sind dann der von Gott gewirkte Glaube und Liebe und Hoffnung. Also nicht, die der Mensch selbst machen kann. Und dann werden all die anderen Geistesgaben damit verglichen und wird gesagt, wenn wir diese Geistesgaben ausüben ohne diese Dreiheit, insbesondere ohne die Liebe, dann sind sie alles wertlos. Also hier wird aufgezeigt, in welcher Verhältnis sie zueinander stehen, welche Wichtigkeit sie für das Leben des Christen haben. Wenn er nämlich diese drei nicht hat, dann sind die anderen wertlos. Das wird uns hier deutlich gemacht. Dann haben wir als nächstes im 1. Korinther gar nicht mehr, wenn ich das jetzt richtig hier noch habe. Ich habe ein Blatt verloren. Nein, ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr. Dann haben wir im 2. Korinther 1, Vers 11. 2. Korinther 1, Vers 11. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde durch viele für uns. Gnadengeschenk, hier spricht Paulus davon, dass er ein Gnadengeschenk hat und dass das ein Gnadengeschenk ist, was der Gemeinde zugutekommt. Sehr wahrscheinlich ist hier das Gnadengeschenk gemeint, dass er von Gott berufen ist als Apostel der Heiden. Also die Gemeinde ist durch dieses Gnadengeschenk gesegnet, weil er durch diesen durch diese Berufung ihnen das Evangelium gebracht hat und sie dadurch Gott kennengelernt haben. Dann im 1. Timotheusbrief 4, Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Nochmal geht Paulus auf diese Gnadengabe des Timotheus ein, im 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich an die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Hier wird erwähnt, dass der Timotheus diese Gnadengabe bekommen hat, während Paulus ihm die Hände aufgelegt hat. Jetzt die Frage, was ist das für eine? Wenn wir den Zusammenhang lesen, dann wird unter anderem darauf hingewiesen, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Sei mutig und stark, führ den Auftrag aus. Welche Gnadengabe ist das hier? Sehr wahrscheinlich die Gnadengabe der Leitung. Der Timotheus fühlt sich noch relativ jung, er fühlt sich unsicher und Paulus erinnert ihn daran, führ deinen Auftrag aus, niemand soll dich daran hindern, denk daran, du bist von Gott dazu beauftragt worden. Das scheint der Auftrag zu sein, denn wir lesen im ganzen 1. und 2. Timotheusbrief nicht von irgendetwas anderem, weder von Heilungen noch von Zungenreden noch sonst was der Timotheus tun sollte, sondern was er tun sollte, ist Leiter einsetzen in den Gemeinden. Deshalb ja auch Kriterien für Ältestenschaft, die damit erwähnt werden. Also hier scheint es seine Leitungsaufgabe zu sein und wir haben hier auch im 1. Korintherbrief als eine der Geistesgaben die Geistesgabe der Leitung. Und so scheint das hier das Naheliegendste zu sein. Die letzte Stelle im Neuen Testament, in der das Wort Charismata auftaucht, ist 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Hier werden jetzt nicht einzelne aufgezählt, sondern hier wird nur die Gesamtheit genannt und wird gesagt, diese Gnadengaben sind nicht dafür da, dass du dich in den Mittelpunkt stellst oder dass du das irgendwie für dich genießt, sondern die sind dafür da, dass ihr anderen damit dienen sollt, um sie einzusetzen. Das ist der eigentliche Zweck, also den Dienst an anderen. Nun, das sind nicht die einzigen Stellen, an denen genannt wird, was der Heilige Geist uns schenkt. Es gibt auch einige wenige Stellen, da steht dann von den Pneumatika, also das heißt den vom Geist gegebenen Gaben. Das wird dann noch etwas anders ausgedrückt. Das sind allerdings nur wenige Stellen, die ich hier an dieser Stelle nicht nenne. Wenn ihr die noch mit haben wollt, in meinem Buch über die charismatische Bewegung sind die alle aufgeführt, auch mit einem kurzen Hinweis darauf, was da jeweils angesprochen ist. Und da sind auch diese Pneumatika und einige andere Gaben mit erwähnt, die wir im Neuen Testament finden. Wahrscheinlich müssten wir auch zu diesen Geistesgaben die Früchte des Geistes rechnen. Denn die Früchte des Geistes ist ja ebenfalls das, was der Geist übernatürlich im Menschen bewirkt. Das sind ja gerade nicht Dinge, die wir aus uns selbst heraus entwickeln können, sondern wo gesagt wird, wenn du den Heiligen Geist hast, dann kann man das Wirken des Heiligen Geistes erkennen an dem, was er in dir wirkt. Und das ist dann in Galater 5. Da werden ja die Früchte des Fleisches, können wir sagen, also die Kennzeichen des Fleisches, also der Menschen, die jetzt die Werke des Fleisches, werden denen, also das, was natürlich im Menschen drin ist, wird dem gegenübergestellt, was der Heilige Geist im Christen bewirkt. Und da wird dann nochmal geredet von Frieden und von Geduld und Langmut und so weiter, Freundlichkeit, das ist alles, was der Heilige Geist da bewirken will. Also soweit die Bibel über Charismata, über Gnadengaben Gottes. Und da merken wir, dass eine sehr große Bandbreite diese außergewöhnlichen Charismata, also das heißt Heilung, Zungenrede und auch Prophetie, werden eigentlich fast ausschließlich im 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 erwähnt. Sonst lesen wir im Neuen Testament von diesen Geistesgaben so gut wie gar nichts. Natürlich finden wir in der Apostelgeschichte ein paar Fälle, wo Leute in Zungen geredet haben. Da wird das allerdings nicht besonders hervorgehoben, weil genauso andere Personen erwähnt werden, die vom Heiligen Geist getauft worden sind, den Heiligen Geist bekommen haben und nicht in Zungen reden. Jetzt kann man manchmal sagen, naja, vielleicht wurde es einfach nicht erwähnt, weil es selbstverständlich war. Allerdings wissen wir aus der frühen Kirchengeschichte, dass das eben nicht selbstverständlich war. Und Paulus sagt das ja nochmal ganz genau im 1. Korinther 12, wo er sagt, eben es gibt ganz unterschiedliche Gaben. Der Heilige Geist teilt aus, wem er will, und nicht jeder hat dieselben. Also müssen wir daraus schließen, auch in der Apostelgeschichte, nicht jeder hat in Zungen geredet. Nun, typisch für die charismatische Bewegung ist, wie ich gesagt habe, eine Frömmigkeit, die auf diese Begabungen des Heiligen Geistes, wie ich sie genannt habe, besonderen starken Wert legen. Insbesondere diese drei Begabungen. Darüber hinaus ist die charismatische Bewegung gekennzeichnet durch ein starkes emotionales Christenleben. Also sehr, sehr stark wird damit argumentiert und wird auch davon gesprochen, ich habe das erfahren, ich habe das erlebt. Und deshalb ist es wahr. Das ist ein sehr starkes Argument. Auch die Gottesdienste sind meistens sehr emotional ausgelegt. Also das heißt, ein großer Teil, häufig mehr Zeit als für die eigentliche Predigt, wird aufgewandt für den Lobpreis. Und Lobpreis ist jetzt nicht unbedingt verstandesmäßiger Lobpreis. Also es geht jetzt nicht darum, dass man einfach ruhig dort Lieder singt, sondern es geht stark darum, dass auch durch diese Lieder die Emotionen angesprochen werden. Und ein typischer Charismatiker würde am Ende dieses Gottesdienstes sagen, ich habe die Nähe Gottes gespürt, wobei insbesondere bei dem Lobpreis oder bei der Manifestation der Gaben, weniger bei der Predigt in den allermeisten Fällen. Und hier sehen wir auch schon eine Eigenschaft, und die wir hinterher nochmal betrachten müssen, versuchen müssen zu bewerten, was ist denn da nun, ist das wirklich Wirken des Heiligen Geistes, was ich dort empfinde, während ich singe? Oder könnte das auch etwas anderes sein dabei? Das müssen wir noch näher anschauen. Aber Emotionalität spielt eine große Rolle. Häufig spielt in der charismatischen Bewegung auch eine Abwertung von Dogmen und Lehren eine Rolle. Der charismatischen Bewegung ist ganz typisch, dass man dort konfessionsübergreifende Kontakte pflegt. Unter Charismatikern spielt es keine Rolle, ob man katholischer Charismatiker ist oder evangelisch-landeskirchlicher oder mennonitischer, methodistischer, baptistischer. Das spielt alles gar keine Rolle, weil das verbindende Glied ist die Erfahrung dieser übernatürlichen Gaben. Wenn man in diesen Gemeinden ist, wird auch häufig stark betont sein, das ist alles nicht wichtig. Häufig wird aber auch stark betont, ich habe eine Bindung an Jesus oder ich habe eine Bindung an den Heiligen Geist. Die Bibel spielt keine so starke Rolle. Manchmal wird auch etwas polemisch argumentiert, ich glaube doch nicht an die Bibel, sondern an Jesus. Diese Argumentation sind eigentlich alle in demselben Trend, nämlich in dem Trend einer starken Erfahrungs- und Gefühlsorientierung. Denn bei vernünftigem Nachdenken müsste natürlich jeder sagen, ja, wie willst du eine Verbindung zu Jesus haben, wenn du die Bibel nicht hättest? Hätten wir die Bibel nicht, dann wüssten wir heute von Jesus wahrscheinlich gar nichts. Ja, denn es sind 2000 Jahre her, ja, und woher wissen wir denn alles, was von Jesus ist? Ja, nur aus der Bibel, sonst gar nicht. Darüber hinaus, der ganze Psalm 119 redet davon, wie wichtig und wie toll die Bibel ist. Jesus sagt, wer ein Gebot durchstreicht, ist der geringste im Himmelreich. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Wir können das endlos weiter ausführen. Da wird gesagt, eine wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns zu erinnern an die Worte Jesu. Also wieder, Worte Jesu, Geschichte Jesu, Bibel. Die ist ganz entscheidend wichtig. Wer versucht, sich davon zu lösen, nimmt die Worte Jesu nicht ernst, sondern stellt an den Glauben an Jesus den Glauben an das eigene Gefühl, an die eigene Offenbarung. Und das ist leider sowohl Stärke als auch Schwäche der charismatischen Bewegung. Jetzt können wir die Frage stellen, die Betonung von Zungenrede, Prophetie, direkter Offenbarung Gottes, ist das etwas prinzipiell Neues? Und da müssen wir sagen, nein, in der Kirchengeschichte gab es das immer wieder. Von der frühesten Kirche bis in die Gegenwart gab es immer wieder Phasen, in denen einzelne dieser Begabungen ganz besonders hervorgehoben worden sind. Allerdings, und das fällt auch auf, in den allermeisten Fällen waren es Bewegungen am Rande der Kirchengeschichte, die aus unserer heutigen Sicht eher einen sektiererischen Charakter haben. In der frühen Kirche beispielsweise, und das lesen wir bei der Zwölf-Apostel-Lehre beispielsweise, da tauchten eine ganze Menge Propheten auf, die prophetisch redeten, aber dass sich viele dieser Propheten im Laufe der Zeit als falsche Propheten herausstellten, insbesondere weil ihre Ansagen sich nicht erfüllten oder sie im Gegensatz zu biblischer Lehre waren, hörte die Prophetie eigentlich im zweiten Jahrhundert weitgehend in der Gemeinde auf. Das heißt, es wurden dann auch mehrfach die Ältesten der Gemeinde ermahnt, doch die Propheten genauer zu prüfen. Das taten sie auch. Und es stellte sich heraus, dass ein Großteil dieser Prophetien falsch war. Ein ganz wichtiger Prophet Ende des zweiten, Anfang des dritten Jahrhunderts ist dann Montanus. Der tritt auf in Kleinasien und bekommt unter anderem die Offenbarung, dass Jesus jetzt bald wiederkommt und dass in seiner Heimatstadt Pepuzza das himmlische Jerusalem liegt und dass jetzt alle Menschen sich darauf vorbereiten sollen. Darüber hinaus sind dann auch zwei Frauen, die ihn begegnen, die ihn begleiten. In weißen, langen Gewändern treten sie auf und geben ihre Prophetien von sich. Auch diese Prophetien sind falsch. Und als alle drei sterben, dann ist es auch mit der Bewegung weitgehend vorbei. Das ist also so ein Höhepunkt wieder. Es gibt dann einen nächsten Höhepunkt der Prophetie. Das ist dann in etwa um das Jahr 950, 980 herum. Hier sind viele Prophetien, die in dem Jahr 1000, also das heißt im Jahrtausendwechsel, sehen sie das nahe anbrechende Reich Gottes und den Untergang der Welt. Es sind verschiedene Propheten, die herumreisen. Auch hier viele falsche Prophetien von sich geben. Genau dasselbe gibt es dann bei den Mystikern in dem 11. und 12. Jahrhundert. Auch die versuchen über eine Art Meditation, eine innere Verbindung mit Gott zu suchen. Sie vertreten die Lehre der sogenannten Unio Mystica. Das heißt, die Seele des Mystikers verbindet sich durch Meditation mit der Seele Gottes. Sie gehen auch davon aus, dass im Menschen ein letzter guter Kern ist. Und aus diesem guten Kern heraus kann man eben dieses Glaubensgefühl entwickeln und sich mit Gott vereinen. Diese Lehre wird heute im Großen und Ganzen von der Kirche ja abgelehnt, weil auch biblische Aussagen uns ja eindeutig sagen, der Mensch ist schlecht von Jugend auf. Er ist total schlecht, da ist nichts Gutes im Menschen, sondern nur dann, wenn er von Gott gereinigt und erlöst ist. Eine nächste Welle der Prophetie fängt kurz vor der Reformation an und auch während der Reformationsgeschichte. Und in dieser Reformationsgeschichte gibt es dann beispielsweise eine Gruppe der Täufer, die späteren Mennoniten, beispielsweise in Münster, die unter dem Propheten Jan Matthies auftreten, der ebenfalls das baldige Weltende prophezeit und nicht nur das. Gott hat ihm unter anderem geoffenbart, dass man sich scheiden lassen darf, dass die Mehrehe erlaubt ist, dass eine Gütergemeinschaft eingeführt werden soll. Insbesondere solle ihm auf Befehl Gottes all die Reichtümer ausgeliefert werden. Und zwar einfach deshalb, weil der Reichtum belastet ja nach der Bibel, aber da er schon so heilig ist, belastet ihn der Reichtum nicht mehr. Er bekommt dann auch die Prophetie, dass bei der Belagerung der Stadt, dass die Kopfsteinpflaster plötzlich zu Brot werden sollen, damit man nur zu essen bekommt. Einige, die ihm immer noch glauben, büßen ihre Zähne ein dabei. Er verheißt auch, dass während des Kampfes gegen die Katholiken, dass sie dort dann unverletzbar seien. Und hier glaubt er selbst sogar daran. Er zieht in die Schlacht und wird schon in den ersten Minuten getötet. auf jeden Fall hier eher falsche Prophetie. Genauso gibt es die sogenannten Zwickauer Propheten, die in der Zeit von Luther auftreten und die Luther dann schließlich vertreibt. Die tun sich zusammen mit dem Karlstadt und die wollen eine Radikalreformation. So sagt Gott ihnen beispielsweise, dass die Bauern sollen die Adligen totschlagen. Es kommt zu einem Mob, der dann die Adligen totschlägt, später selbst totgeschlagen wird. Dann ist es auch mit den Zwickauer Propheten eigentlich vorbei. Also diese große prophetische Bewegung, die es in der Zeit gab, es gab auch hussitische Propheten, die ebenfalls ähnliche Offenbarungen haben, beispielsweise, dass es ein Auftrag von Gott sei, alle Katholiken zu erschlagen, und das versuchen sie dann eifrig zu tun, bis sie selbst getötet werden. Also hier in der Reformationszeit sind eigentlich diejenigen, die prophetische Offenbarung bekommen, im großen Stil, sind im Nachhinein, werden eher als Irrlehrer betrachtet. Ähnliches im Pietismus. Da gibt es die Berleburger Täufer, die inspirierten Gemeinden gibt es dort. Es gibt eine Eva von Butler, die von Gott geoffenbart bekommt, dass sie zwei Studenten heiraten soll, dass sie zusammen die himmlische Trinität auf der Erde verwirklichen und dass jeder, der sexuell mit Mutter Eva verkehrt, würde in den Zustand der Sündlosigkeit zurückversetzt und solche Sachen mehr. Nun, es gibt dann auch während der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert einige, da nenne ich jetzt nur Beispiele, wer das wissen will, ich kann zig Beispiele dafür geben, aber es ist ja nicht heute Abend mein Ziel, jetzt endlose da Beispiele zu reflektieren. Aber im 19. Jahrhundert sind uns ja bekannt, dass eigentlich alle großen Sekten, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, durch Offenbarungen entstanden sind. Nicht? Also die Mormonen sind durch Offenbarungen entstanden. Joseph Smith sieht sich als Prophet, bekommt Offenbarungen von dem Engel Moroni und schreibt die dann auf. Oder genauso ist es auch bei den Zeugen Jehovas. Denn die bekommen ja Offenbarungen, der Russell, und weiß dann 1914, da kommt Jesus wieder. Genauso die Adventisten, die ja sich auch erstmal sektierisch entwickeln, heute so ein bisschen davon Abstand nehmen, durch ihre Prophetin Ellen Gould White, die dann ebenfalls sagt, man darf bestimmte Sachen nicht mehr essen, dann wird ihr deutlich, dass nur diejenigen gerettet werden, die den Sabbat halten, dann bestimmte Kleiderregeln von Gott geoffenbart bekommt und so weiter und so weiter. Und das sind ja nur die bekanntesten. Es gibt zahlreiche andere. Beispielsweise eine Frau, die am Zürichsee Offenbarungen bekommt, eine kleine Gruppe dort in der Erweckung leitet. Und sie bekommt die Offenbarung am Karfreitag, sie solle ihre Schwester töten und Gott würde dann ein großes Wunder tun und am Ostersonntag würde sie wieder auferstehen und dadurch würde das ganze Dorf zum Glauben kommen. Die Gemeinde versammelt sich, sie töten die Schwester, die ganzen 3 Tage bleiben sie dort, singen Lieder und beten und nach 3 Tagen steht die Polizei vor der Tür, sie werden alle eingesperrt und die Schwester wird begraben. Also auch das als Beispiel. Und es sind viele, viele Beispiele in dieser Hinsicht. Also das heißt, Prophetie gab es immer wieder in dieser Zeit. Es gibt vereinzelt auch Überlieferungen von echter Prophetie. Aber in der Kirchengeschichte überwiegt, gerade bei Gruppen, die das sehr stark betont haben, bei weitem die falsche Prophetie. Ähnlich ist es auch bei dem Zungenreden. Es gibt immer wieder in der Kirchengeschichte Zungenreden, auch glaubwürdiges Zungenreden. Es wird beispielsweise berichtet, dass dort Missionare, die Germanen missionieren im 5., 6. Jahrhundert, dass einige von denen plötzlich in einer Sprache sprechen konnten, die sie nicht gelernt haben, die aber ihre Zuhörer verstehen und sie sehr evangelisieren können. Und gerade solche Beispiele ziehen sich durch bis in die Neuzeit hinein. Allerdings sind das meistens nicht Dinge, die man programmieren kann, sondern das sind welche Dinge, die plötzlich auftreten und in den allermeisten Fällen reale Sprachen sind, die dann auch von anderen, die irgendwo in der Umgebung sind, verstanden werden können. Es gibt allerdings auch dieses emotionale Reden in unverständlichen Lauten, das auch. Häufig gerade von Gruppen, die sehr stark gefühlsbetont sind, wo zum Teil in Trance dann auch so Laute ausgestoßen werden. Nun, und wie ist das bei dem, also Zungenreden hatten wir, Prophetie hatten wir, Heilungen. Heilungen gab es auch durch die gesamte Kirchengeschichte, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Da ist beispielsweise von Martin von Tours. Der Martin von Tours ist ja jetzt gerade Martin Singer, war ja gestern, die Katholiken erinnern sich da an Martin von Tours, den Missionar, der in Südfrankreich viele Menschen zum Glauben geführt hat. Die Evangelischen erinnern sich dabei ja eher an Martin Luther, der an diesem Tag eben den Namenstag hat. Und da wird in evangelischen Gegenden eher an ihn erinnert. Und der dann ja herumzog, weil er auch als ziemlich armer Junge von Haustür zu Haustür ging, um dann fromme Lieder zu singen und dann von den Menschen Essen zu bekommen. Das hat er getan und das erinnert dann evangelischen Gegenden daran. Jedenfalls jener Martin von Tours, dem sind auch mehrere Heilungswunder zugeschrieben. Und soweit wir das beurteilen können, scheint das relativ glaubwürdig zu sein. Also dass er für Menschen gebetet hat, die gesund geworden sind. Und das ist durch die Kirchengeschichte immer wieder zu betrachten. Es gibt allerdings auch Gruppen, die das exzessiv versucht haben zu betreiben. Und da sehen wir dann auch viel Misserfolg, viel Frustration, die mit der Zeit dort sich breit macht. Also wir sehen, diese drei großen Gaben gab es immer. Die Gefühlsbetonung ist eigentlich in der Christenheit etwas, was immer so wie eine Auf- und Abbewegung oder wir könnten sagen wie eine Pendelbewegung wirkt. Wir haben gewisse Zeiten in der Kirchengeschichte, in der der Glaube in der Gefahr steht, zu intellektualisieren. Das ist zum Beispiel die Scholastik im Hochmittelalter oder das ist die Orthodoxie, jetzt meine ich nicht die russisch-orthodoxe Kirche, sondern die lutherische Orthodoxie im 16. und 17. Jahrhundert. Das ist zum Beispiel die Aufklärungstheologie, die in dem 18. und 19. Jahrhundert stark wirksam ist, die Neologie und solche Sachen. Das sind stark intellektuell und intellektualisierende theologische Bewegungen. Es gibt dann auch theologische Bewegungen, die sind stärker gefühlsbetont. Dazu gehört beispielsweise die Mystik. Dazu gehört der Pietismus. Dazu gehört die Erweckungsbewegung, die stark gefühlsbetont sind, die positive Auswirkungen haben, aber an deren Rand auch häufig dann Exzesse aufgetreten sind. Also Kirchengeschichte kennen wir das immer wieder. Allerdings in der Kirchengeschichte bezeichnet man das allgemein nicht als charismatische Bewegung. Wie ist nun die moderne charismatische Bewegung entstanden? Man spricht heute meistens von drei Wellen der charismatischen Bewegung. Die erste Welle der charismatischen Bewegung ist die Pfingstbewegung. Wir kennen ja heute Pfingstgemeinden. Die nennen sich manchmal Pfingstgemeinden. In Deutschland der größte Verbund ist der Bund Freier Pfingstgemeinden, die in Erzhausen, in der Nähe von Darmstadt, ihr Hauptzentrum haben, auch ihre Ausbildungsstätte haben. So, dazu gehört unter anderem der Leuchter Verlag, auch eine Zeitschrift, die sie herausgeben. Also das ist diese erste Welle des Heiligen Geistes. Die älteste Pfingstbewegung in Deutschland ist der sogenannte Gemeinschaftsverband Mülheim-Ruhr. Der ist aus der landeskirchlichen Gemeinschaft entstanden, und zwar nachdem in den USA 1906 diese Pfingstbewegung entstanden ist. Wahrscheinlich schon 1901 gab es dann ein Zungenreden in einer Bibelschule in Topeka in Kansas, wo Schüler intensiv darum gerungen haben, sie wollen unbedingt das Zungenreden haben. Und dann sei eben eine Schülerin, die hätte dann in der Nacht während dieses Gebetes dann plötzlich in unverständlichen Lauten sprechen können. Das hat noch keine großen Auswirkungen gehabt. Die sind dann ausgegangen von der Azusa Street Mission in Los Angeles. Das ist eine alte Kirchengebäude gewesen der Methodisten. Das wurde angemietet und dann wurden über Jahre hinweg jeden Tag Erweckungsveranstaltungen durchgeführt. Und da sind dann aus ganz Amerika und auch aus Europa Menschen hingekommen, um sich dort segnen zu lassen und dann auch in Zungen reden zu können. Hier entstand die Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung gründete eigene Gemeinden weltweit. Die sind auch bisher weltweit verbreitet. Die größten Gruppen der Pfingstbewegung sind die Assemblies of God und ist die Church of God Cleveland. Cleveland sagt man dazu, weil in Cleveland ihr Hauptsitz ist. Es gibt auch noch andere Church of God. Es gibt beispielsweise eine, in Deutschland nennt sich das dann Gemeinde Gottes, beziehungsweise auch der Bund Freier Pfingstgemeinden ist nachher zu diesen Bünden verbunden. Das sind also diese klassischen Pfingstgemeinden. Die verbreiten sich relativ rasch in den USA, kommen dann auch nach Deutschland. Es gibt eine Erweckungsversammlung in Kassel, die aufgrund von Ausschreitungen, auch seltsamen Ereignissen von der Polizei geschlossen werden muss. Es kommt zu Dingen, wo man hinterher sagt, da haben die Verantwortlichen nicht mehr genau aufgepasst, was da läuft. Es werden zwei Zungenrednerinnen aus Norwegen eingeladen und dann sind enthusiastische, begeisterte Veranstaltungen auch durchaus gute Dinge dabei. Es kommen Leute zur Erkenntnis der Sünden, sie bereuen diese Sünden, es läuft relativ gut, aber dann kommt es eben zu solchen Ausschreitungen. Beispielsweise einer nimmt seine Bibel und schlägt auf die Nachbarin dabei ein unter dem Heiligen Geist. Ein anderer tritt auf und sagt, ich bin Gott, betet mich an. Und ein anderer sagt, hier ist überall der Satan, ist der Teufel. Und es gibt ein großes Durcheinander. Es wird berichtet, einer schlängelt sich unter den Stühlen hindurch und draußen vor der Straße sind die Schaulustigen und ergötzen sich daran, was dort abläuft und schließlich wird das Ganze geschlossen. Und das führt dazu, dass erst einmal die Pfingstbewegung in Deutschland verrufen war. Und das führt auch dazu, dass diejenigen, die sich dem angeschlossen haben, werden aus den bestehenden Gemeinden ausgeschlossen. Es führt dann schließlich zu der sogenannten Berliner Erklärung, in der ein Großteil des damaligen Gemeinschaftsverbandes, also der Frommen in der damaligen Zeit, sagen, das sei hier ein Geist von unten, also nicht von Gott, sondern vom Teufel bewirkt. Und daran bleibt auch, das bleibt lange Zeit so. Immer wieder, alle paar Jahrzehnte wird diese Beurteilung bestätigt. Es sind selbst einige derjenigen, die mit dabei gewesen sind, die dem zustimmen. Allerdings aus heutiger Sicht müssen wir wahrscheinlich sagen, so eindeutig, wie das damals gesagt worden ist, ist das wahrscheinlich nicht. Das ist etwas zu pauschal. Später wird das dann auch etwas relativiert. Heute hat sich die landeskirchliche Gemeinschaft wie auch die evangelikalen Gemeinden etwas davon distanziert. Zur Beurteilung kommen wir ja später noch, deshalb hier will ich das nicht vorwegnehmen. Das ist die erste Welle. Die zweite Welle entsteht, als diese Pfingstgemeinde traditionalisiert. In der zweiten bzw. dritten Generation Pfingstgemeinde, da traditionalisiert man. Es ist plötzlich nicht mehr diese Veranstaltungen mit viel Gefühl und Zungenreden ist relativ zurückgegangen, hat sich daran gewöhnt, es ist nicht mehr so spektakulär. Und da sind viele im Rahmen dieser Pfingstgemeinde, die wollen gerne einen neuen Aufbruch. Und dieser neue Aufbruch geschieht ebenfalls in Kalifornien, in den USA. Und zwar dort in Van Nuys in den USA. Dort ist dann ein Pfarrer der lutherischen Kirche, der dann neu dieses Zungenreden erfährt. Aber jetzt nicht nur das Zungenreden, sondern in der Gemeinde werden dann auch noch Prophetie und Heilung stark betont. Das breitet sich jetzt aus und hier entsteht eine Bewegung, insbesondere charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche und in der evangelisch-lutherischen Kirche, in der reformierten Kirche, in der Episkopalkirche, presbyterianische Kirche und so weiter. Also in den großen Gemeindeverbänden entstehen jetzt charismatische Erneuerungen. Das unter anderem auch im Baptismus. Das heißt, jetzt ist ein Teil der Baptistengemeinden, die sich als charismatisch verstehen. Das sind etwa 20 Jahre und dann gibt es einen dritten Aufbruch in den 80er Jahren, der ist stark verbunden mit John Wimber und der Idee von Power Evangelism. Das heißt, man muss evangelisieren mit Zeichen und Wundern und hier wird nochmal ganz neu, werden andere Phänomene betont, die man durch den Heiligen Geist bekommen kann. Zu diesem Stichwort dritte Welle des Heiligen Geistes gehört dann zum Beispiel der Toronto-Segen. Und man sagt, ein Zeichen des Heiligen Geistes ist zum Beispiel umzufallen, im Geist zu ruhen oder plötzlich zu schreien oder zu lachen oder Tierlaute auszustoßen. Das sind dann Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Darüber hinaus entstehen jetzt auch neue Lehren, beispielsweise Lehren der charismatischen Bewegung. Jeder Christ könne gesund sein, wenn er nur genügend Glauben habe und so weiter. In dieser dritten Welle des Heiligen Geistes, die breitet sich insbesondere in den traditionellen Freikirchen aus und es entstehen unabhängige charismatische Gemeinden. Zu denen gehören beispielsweise die sogenannten Vineyard-Gemeinden, die es auch in Deutschland immer zahlreicher gibt, die zahlreich gegründet werden. Dazu gehören beispielsweise auch die Gemeinden von dem Fourth Gospel. Dazu gehören dann auch Gemeinden von den Rema-Gemeinden, Wort- und Geistgemeinden in Deutschland, aber auch viele unabhängige Gemeinden, die sich dann beispielsweise christliches Zentrum nennen. Also die meisten, die sich christliches Zentrum so und so nennen, gehören dann zu dieser dritten Welle des Heiligen Geistes. Die hat sich auch immer weiterentwickelt. Da gibt es dann ab und zu neue Phänomene, die besonders hervorgehoben werden, wie beispielsweise, das war in den 90er Jahren, sehr weit verbreitet, die geistliche Kampfführung mit Jesusmärschen. Ich werde nachher noch etwas zu geistlicher Kampfführung sagen. Also das ist die Geschichte, grob gesehen. Jetzt wäre es wichtig, auch einige Personen vorzustellen, die in der charismatischen Bewegung eine große Rolle spielen. Das wird aber aufgrund der Zeit nicht mehr möglich sein. Wer das also gerne machen möchte, sowohl die Gemeindeverbände als auch die Personen, der soll nachschauen in meinem Buch. Da stelle ich viele Personen vor, die auch heute weit verbreitet sind, in Deutschland auftreten. Beispielsweise ein Benny Hinn, der als Heilungsevangelist auftritt, oder ein Charles Diffon, der in Deutschland auftritt. Dazu gehören aber auch Personen wie eine Joyce Meyer, die jetzt nicht sehr spektakulär auftritt, die aber ganz stark charismatische Theologie vertritt, insbesondere die Idee des Wohlstandsevangeliums. Und Gott ist in erster Linie dafür, dass du erfolgreich und glücklich und zufrieden bist. Ihr könnt selbst analysieren ihre Botschaften. Da wird nie was von Sünde, Umkehr, Buße, Leiden drin vorkommen. Gott will, dass es den Menschen gut geht und sie mehr glücklich sind und zufrieden sind. Das ist auch eine Form von charismatischer Theologie, die da vermittelt wird. Das sind aber nur ein paar Personen. Es gibt viele Personen darüber hinaus, die auftreten und unter anderem gerade in den letzten Jahren, die präsent sind durch verschiedene charismatische Fernsehsender, die in Deutschland über Satellit zu empfangen sind. Nun, ich möchte jetzt aber nicht so stark auf diese Personen eingehen, das könnt ihr wie gesagt nachlesen, sondern möchte einige der Lehren kurz skizzieren. Und insbesondere will ich einmal mit den drei Lehren anfangen. Bevor ich mit den drei Lehren anfange, will ich noch einen kurzen Blick da reinwerfen von dem, was man Geistestaufe nennt. Die charismatische Bewegung vertritt nämlich die Auffassung, dass jeder Christ zwar, da unterscheidet man sich ein bisschen, die meisten sagen, ein Stück den Heiligen Geist hat, dass es dann aber eine zweite notwendige Erfahrung für den Christen braucht, nämlich eine Geistestaufe. Und diese Geistestaufe ist verbunden, einige sagen, besonders die Pfingstler sagen, dann muss man in Zungen reden, weil das ist das Zeichen, das äußere Zeichen, um den Heiligen Geist zu haben. Viele Charismatiker sagen, ja, normalerweise ist das schon so, aber es muss nicht unbedingt so sein. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist häufig ein sehr stark emotionales Erlebnis. Manche Leute sagen, wir reden von einem tiefen Frieden, einer tiefen Ruhe oder einem Glücksgefühl, was sie dabei gehabt haben. Vielleicht ähnlich, wie das manche erleben von ihrer Bekehrung oder manche von ihrer Taufe erleben. Diese Erfahrung, wird gesagt, ist nötig. Es wird versucht, das biblisch zu belegen. Wobei, auch das könnt ihr in meinem Buch nachlesen, der Begriff Geistestaufe kommt im ganzen Neuen Testament gar nicht vor. Also dieser Begriff ist erstmal unbiblisch. Das, was es vorkommt, ist getauft mit dem Geist. Können wir sagen, so ähnlich. Aber von getauft mit dem Geist, das wird in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht und nicht unbedingt den, wie die charismatische Bewegung das bezeichnet. Darüber hinaus wird erwähnt, dass alle Gläubigen mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Dass auch in Korinth lesen wir ja, dass alle diese Fülle des Heiligen Geistes bekommen und nicht nur die Geistgetauften. Da sagt Paulus ja nicht im ersten Korintherbrief, diejenigen, die Geist getauft sind, die können Zungen reden und heilen und so weiter, und dann alle Christen. Er schreibt die ganze Gemeinde. Also das heißt, hier wird dieser Unterschied nicht gemacht, der wird auch nicht in der Apostelgeschichte gemacht, der wird auch nicht in der Predigt Jesu gemacht. Da wird gesagt, wenn du glaubst, bist du gerettet, dann bist du Christ, dann ist es das. Das, was es natürlich gibt, ist, dass der Heilige Geist uns besondererweise führt. Besonders dann, wenn wir in Problemen sind. Jesus selbst sagt, ja, wenn ihr vor die Richter gezerrt werdet, macht euch keine Gedanken, der Heilige Geist wird euch ausgeben, die Worte, die ihr aussprechen sollt. Das gilt, wir sind in einer Notlage und der Heilige Geist erfüllt uns dort in besonderer Weise. Das lesen wir auch ein paar Mal im Neuen Testament, dass für bestimmte Aufgaben eine besondere Geistesfülle gegeben wird, aber die ist punktuell, die ist nicht notwendig für jeden Christen, die muss auch nicht mit besonderen Zeremonie sein, sondern die hängt an der Tätigkeit, für die Gott jemanden vorbereitet dabei. Generell müssen wir aber festhalten, der Heilige Geist, den hat jeder Christ, denn nur allein durch das Wirken des Heiligen Geistes können wir überhaupt unsere Sündigkeit erkennen. Durch die Wirkung des Heiligen Geistes werden wir dann wiedergeboren, werden wir versiegelt, bekommen wir das Angeld des ewigen Lebens. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Wer die einzelnen Bibelstellen lesen will, schaut euch das in meinem Buch nach. Ich nenne viele Bibelstellen, die ihr da durchgehen könnt. Nun, die einzelnen Geistesgaben. Zuerst einmal fangen wir an mit dem Zungenreden. Wie ist das mit dem Zungenreden? Die ausführlichste Darstellung, die wir finden, ist im 1. Korinther 12. Da wird dann einiges von beschrieben. Vielleicht müssen wir das Wort erstmal analysieren. Das Wort Zungenrede taucht in der Bibel an verschiedenen Stellen auf. Und wenn ihr in ein Lexikon nachschaut, dann ist das in erster Linie eine reale menschliche Fremdsprache. Also das heißt, man redet in einer Sprache, die man so nicht gelernt hat. Und die Wirkung Gottes zeigt sich eben darin, dass der Mensch diese Sprache, die er nicht gelernt hat, durch übernatürliche Eingebung aussprechen kann. Das scheint es hier zu sein. Weil Glossa, Sprache, meint auch Fremdsprache. In der Offenbarung wird dann zum Beispiel gesagt, dass vor dem Thron Jesu stehen dann Menschen aus allen Glossa, aus allen Sprachen. Und damit soll gesagt werden, aus allen Fremdsprachen, aus allen, also nicht Fantasiesprachen, sondern Fremdsprachen und Völkern. Das ist das, was da eigentlich als Wunder hintersteht. Vielfach wird ja auch genau das in der zu Pfingsten so gedeutet. Gesagt, da konnten die Jünger in Sprachen sprechen, die sie selbst nicht gelernt haben. Wobei, hier gibt es ja noch den theologischen Streit, ist das nur das Hörwunder oder das Sprechwunder? Das können wir nicht ganz eindeutig sagen. Es deutet darauf hin, dass es hier auch ein Sprechwunder ist, dass hier manche Leute meinten, sie würden betrunken sein, weil sie ihre Sprache nicht verstanden. Das würde eher darauf hindeuten, sie reden eine Sprache, die die Leute nicht verstehen. Und wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, hier Chinesisch oder Japanisch zu reden, würdet ihr auch denken, irgendwas ist da durcheinander, irgendwas stimmt da nicht, weil ihr es dann wahrscheinlich nicht versteht. Also das scheint hier der Ursprung zu sein. Deshalb übrigens wird ja auch so viel Wert darauf gelegt, nämlich im 1. Korinther 14 ist das da, wird Wert darauf gelegt, dass diese Zungensprache in der Gemeinde nur ausgeführt werden soll, wenn sie übersetzt wird. Das ist ja klar. Wenn ich jetzt zu euch in Arabisch rede, was habt ihr davon? Ja, gar nichts. Wenn ihr das übersetzt, dann habt ihr was davon. Denn dann wisst ihr, was ich gesagt habe. Und dieses, was gesagt wird, eingegeben durch den Heiligen Geist, soll natürlich etwas Frommes sein. Etwas, was Gott lobt und preist. Und das Wunder, was den Menschen vermittelt werden soll dadurch, ist, hier spricht einer in einer Sprache, die er nicht versteht. Ein anderer kann es aber übersetzen, auch durch die Eingabung des Heiligen Geistes. Und das belegt ja erst, dass es sich auch um eine reale Sprache handelt. Weil irgendwie sowas reden, das kann ja jeder. Dafür brauchst du den Heiligen Geist nicht. Nicht? Also man, das können wir hier in 5 Minuten üben. Dann können wir anfangen. Das kann jeder. Kein Problem. Aber ob das nun Zungenrede ist oder nicht, ja, das zeigt sich eben gerade dadurch, indem jemand die Gabe der Geisterunterscheidung hat und indem jemand übersetzen kann. Wenn es nicht übersetzbar ist, dann könnte es auch sein, dass es einfach Fantasiesprache ist. So wie kleine Babys. Nicht? Die können alle Zungenreden dabei. Die fangen so, nicht? Und das ist für die kein Problem. Ja, und also Zungenrede. Zungenrede gibt es auch in außerchristlichen Kulturen. Beispielsweise bei Hindus. Hindus haben auf ihren heiligen, also an ihren heiligen Orten, manche Leute werden dann von Göttern und Geistern besessen, so wird das gesagt. Dann spricht dieser Gott durch sie. Und das ist dann ein Ausdruck der besonderen Gottesnähe. Zum Beispiel am Ganges. Da gibt es diese Feiern und da wird gesagt, Mutter Ganga fährt in den Menschen hinein und er spricht dann, sie spricht durch ihn. Darüber hinaus gibt es auch bei Schamanen, die dann plötzlich in einer Sprache der Geister sprechen können. Das gibt es auch bei Sufis im Islam, die dann durch besondere Vorbereitungen dann in unverständlichen Lauten sprechen können. Also das heißt, dieses Phänomen ist kein ausschließlich christliches, weshalb wir umso stärker bei einer Beurteilung, Auseinandersetzung natürlich in hinschauen müssen, ist das hier eine Begabung, die durch Gott bewirkt ist? Ist es eine, die ich einfach selbst produziere? Oder ist es eine, die möglicherweise sogar einen okkulten Hintergrund hat? Weil ich denke, bei den Pilgern am Ganges oder bei den islamischen Sufis gehen wir als Christen davon aus, dass es keine von Gott bewirkte Begabung ist. Denn wieso sollten die durch den Heiligen Geist plötzlich Charismatiker werden, wo sie ja nicht mal gläubig sind? Das ist eher unverständlich oder würden wir wahrscheinlich eher ablehnen dabei. Zu Recht. Nun, jetzt ist die Frage, manche Christen sagen, diese Gabe habe prinzipiell aufgehört. Das wird insbesondere begründet aus 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Dort steht nämlich, dass Zungenrede und eben auch einige andere Begabungen hören auf, wenn das Vollkommene kommt. Und Paulus beschreibt das noch, das ist dann, wie wenn er erkennt, wie er erkannt worden ist, schreibt er dort. Dann ist, da kommt das, das Vollkommene da und dann hören diese Gaben auf und es bleiben nur noch Glauben, Hoffnung, Liebe. Manche beziehen das auf das Neue Testament, auf den abgeschlossenen Kanon des Neuen Testaments und sagen, das ist das Vollkommene. Ich würde insofern zustimmen, ja, das ist die abgeschlossene Offenbarung Gottes. Ich glaube nicht, dass das hiermit gemeint ist, weil weder im Kapitel 12 noch 13 noch 14 wird die Bibel überhaupt erwähnt. Darüber hinaus könnt ihr in der Konkordanz nachschauen. Nach meiner Konkordanz wird die Bibel an keiner Stelle, nicht hier noch und so anders, als das Vollkommene bezeichnet. Die Bibel ist vollkommen, zweifellos, aber nicht das Vollkommene. Darüber hinaus steht dann, dass gleichzeitig auch die Erkenntnis aufhört. Und die meisten würden heute wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir die Erkenntnis heute auch noch haben. Also hier sind das einzelne Punkte, die mich eher dazu treiben lassen, nein, wir können nicht davon ausgehen, es hört prinzipiell auf, das nicht. Aber, deshalb schreibt Paulus ja diesen Brief, wir müssen umso mehr darauf achten, dass es so praktiziert wird, wie Gott es sagt, weil sonst können wir Tür und Tür öffnen für falsche Zungenrede und die verführt uns. Und das ist ja gerade das Problem der Gemeinde in Korinth. Das ist ja gerade an eine charismatische Gemeinde geschrieben, denn alle anderen Gemeinden hatten damit ja scheinbar keine Probleme. Aber hier hat man das exzessiv betrieben, meinte, das sei eine ganz wichtige Gabe, weshalb Paulus ja die Gemeinde erstmal zurechtweisen muss sagen, nein, es sind ganz andere Gaben wichtig. Er sagt ja, wenn ihr noch so viel Zungen redet und ihr habt die Liebe nicht, ist wie ein tönernes Erz, seine Schelle dabei. Bringt gar nichts. Und hinterher sagt er, besser drei Worte mit Vernunft, in Kapitel 14, besser drei Worte mit Vernunft als 10.000 in Zungen. Und das ist auch ganz eindeutig. Und wo er sagt, man muss eben nicht, und wenn keiner da ist, der es übersetzt, dann sollt ihr ganz schweigen. Das ist eine eindeutige Sache, die er hier zurechtweisen, weil das in der Gemeinde in Korinth exzessiv und übertrieben gehandhabt worden ist. Also wäre meine Position dabei eher, ihr könnt es dann prüfen und selbst nachlesen, Paulus sagt dann ja auch im 1. Korinther 14, wäre dem Zungenreden nicht, aber natürlich dem echten. Also das heißt, er will die Christen auffordern, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, so würde ich das einmal verstehen, aber wenn es auftritt, es zu prüfen. Wenn keiner da ist, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat und wenn keiner da ist, der die Gabe hat, das zu übersetzen, dann soll man schweigen, auch in der Gemeinde. Und übersetzen meine ich jetzt wirklich übersetzen. Nicht, dass jemand sagt, ich habe den Eindruck, das heißt das und das. Ja, also den Eindruck habe ich auch. Also als ich dann letztes Jahr in Italien im Urlaub war und die Italiener Hageden hören habe, irgendwie so etwas, Italienisch, ich verstehe halt kein Italienisch, nicht sehr gut, dann habe ich auch einen Eindruck, was die so sagen. Nicht? Also wenn ich da verhandle auf dem Markt, habe ich den Eindruck, der nennt mir jetzt einen Preis oder der will sagen, seine Sachen sind besonders gut. Aber dieser Eindruck ist keine Gabe Gottes und ist auch keine Übersetzung, sondern es ist eben nur ein Eindruck. Und wenn einer bei irgendeiner Zungenrede oder irgendeinem Laut, der aus dem Mund eines anderen kommt, nur den Eindruck hat, was das heißt, das ist keine Übersetzung, das ist keine Gabe Gottes. Eindruck kann jeder Mensch haben, das muss nicht von Gott geleitet sein. Also nur wenn einer das, was der andere sagt, versteht, und das ist eine übernatürliche Wirkung Gottes. Und wenn Gott eine übernatürliche Wirkung gibt, dann ist sie plötzlich da. Hier ist auch ein Missverständnis beim Zungenreden im charismatischen Bereich. In der Pfingstgemeinden gab es lange Zeit sogenannte Warteversammlungen. Und dann blieb man da so lange drin und wurde so lange gebetet, bis derjenige in Zungen reden konnte. Heute gibt es in der charismatischen Bewegung weitgehend Übungsmethoden, um das Zungenreden zu lernen. Da gibt es ganz verschiedene. Eine, die weit verbreitet ist, ist beispielsweise, man fängt an mit einzelnen Silben. So, la 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 la, und dann kann man in Zungen reden. Eine andere, die ich auch gelesen habe in Ratgebern dazu, ist, dass man fortwährend Halleluja betet, immer schneller. Halleluja, 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 das geht auch. Es gibt auch noch andere. Es gibt sehr viele verschiedene Arten, wie man das lernen kann. Nur dieses Lernen ist selbstverständlich dann keine Gabe des Heiligen Geistes mehr. Dieses Lernen kannst du auch mit jedem Ungläubigen machen. Der muss sich gar nicht bekehren. Mit derselben Methode kann er genau dasselbe Ergebnis haben wie du. Ja, warum? Weil das ist einfach bloß, irgendwann kommt dein Sprachapparat durcheinander, irgendwann gewöhnst du dich darin, Laute auszusprechen, die du so normalerweise nicht aussprechen würdest. Man spricht in der tiefen Psychologie davon, dass dann plötzlich Gefühle und Emotionen des Unterbewusstseins sich durch die Sprache ausdrücken, und das findet man in vielerlei Hinsicht. Das findet man auch bei psychisch Kranken, bei denen das ist. Das findet man auch bei Betrunkenen. Nicht? Ich sage Betrunkene, die können dann auch eben so lallen, was sich dann ähnlich anhört. Das ist natürlich nicht vom Heiligen Geist bewirkt, sondern vom Geist des Alkohols dabei, nicht? Also was weiß ich jetzt nicht, meine als, ich meine dem, also nicht Dämonen, sondern diesem Alkohol, nicht? Ja, also da müssen wir unterscheiden. Und wenn jemand die Zungenrede hat, genauso wie die anderen Gaben auch, dann sind sie plötzlich von Gott gegeben, und zwar perfekt von Gott gegeben. Denn die Leute bei Pfingsten, mussten die Jünger erst üben zu sprechen? Ja, wohl keinesfalls. Dann hätten die ja lange warten können, nicht? Die Gäste, die da gekommen sind zu dem Fest. Nein, nicht. Und genauso ist das auch beim prophetischen Reden, auf das ich gleich noch eingehe. Da wird auch heute gesagt, das prophetische Reden sei ein anderes als das biblische. Nämlich das heutige prophetische Reden müsse von dem Charismatiker erst eingeübt werden. Ja, und da müssen wir sagen, wenn schon allein diese Feststellung zeigt eindeutig, dass dann die Prophetie und das Zungenreden nicht biblisch ist. Denn wenn der Heilige Geist es gibt, ja, dann ist es eben ja die Gabe des Geistes und nicht mal eine Übung. Und der gibt's vollkommen. Stellt euch mal vor, Jesaja, der hätte erst einmal üben müssen, ehe er prophezeit. Einer der bekanntesten amerikanischen Propheten, Mike Bickle, gehört sozusagen den Kansas-Propheten. Die haben diese Prophetenbewegung mit ausgelöst, hat zahlreiche Bücher geschrieben. In seinem Buch Prophetie und Profilneurose schreibt er unter anderem, dass wenn man lernt, prophetisch zu reden, dass am Anfang dieser Zeit ist 10% göttlich und 90% menschlich. Und wenn man dann nach Jahren so gut ist wie er, dann sind 90% göttlich und 10% menschlich. Ich halte schon allein diese Feststellung, mit der er nicht alleine steht, sondern zahlreiche Charismatiker übernehmen es genauso, muss ich sagen, allein diese Feststellung sagt, dieses charismatische Zungenreden ist nicht göttliches Zungenreden und göttliche Prophetie. Weil es ja vollkommen klar, stellt euch mal vor, mit dieser Auffassung würden wir an die Bibel herangehen. Ja, was macht ihr mit den ganzen ersten Kapiteln, beispielsweise Jesaja? Ja, 90% menschlich, musst du erstmal üben. Ne? Dann zack, kannst du die ersten Kapitel überschlagen. Aber selbst bei den letzten Kapiteln hast du ein Problem. Denn woher willst du erkennen, welche 10% Restprozent immer noch menschlich sind? Vielleicht ist gerade Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, vielleicht ist das gerade das Menschliche gewesen. Das ist ja auch Pech, nicht? In der Bibel gibt es nur einen Maßstab, und der sagt, 100%ig göttlich oder schmeiß es weg. Keinen anderen Maßstab. Und das muss auch so sein, weil wenn Gott etwas bewirkt, dann ist es deutlich. Und dann ist es nicht so schwammig, dass man selbst herausschälen muss, wo da vielleicht noch irgendetwas ist, was ich für mich annehmen kann. Und das ist eben da ein großes Problem. Weshalb in charismatischen Gemeinden in den seltensten Fällen wirklich übersetzt wird, in den seltensten Fällen ist das da so, wie es in der Bibel beschrieben ist, sondern zum Teil durch emotionale Erlebnisse. Häufig ist das Zungenreden oder Singen tritt auf, wenn man vorher lange Zeit Lobpreis betrieben hat und sich in ein Gefühl hineingesungen hat, dann fängt der eine an, fängt der andere an, plötzlich redet man, keiner übersetzt. Wenn Übersetzungen sind, dann sind es meistens Eindrücke, also vage Ideen, nicht Übersetzungen in diesem Sinne. Und da müssen wir sagen, das ist nicht biblisch. Dieses charismatische Zungenreden ist im großen Teil nicht dem entsprechend, was in der Bibel steht. Und zwar einfach bei dem, lest das Kapitel durch, 12, Kapitel 14 durch, die Anweisungen, die da sind, dann ist das ganz klar benannt, wie man da vorgehen soll. Und wenn das so nicht ist, dann sollte man eher schweigen. Darüber hinaus, ich habe es auch schon erwähnt, ist das Zungenreden beileibe keine der wichtigsten Gaben, schon gar nicht Ausweis dessen, dass man den Heiligen Geist hat. Denn, wie gesagt, da schreibt Paulus ja, dass es weit wichtigere Gaben gibt. Diese Gaben werden allerdings in charismatischen Gemeinden fast nie benannt. Es gibt keine Kurse, in denen man das lernt. Beispielsweise Hoffnung oder Liebe. Wobei Paulus ja deutlich sagt, das ist das viel, viel Wichtigere. Und ohne die sind das ganze Zungenreden gar nichts. Tja, und jetzt stellt euch mal vor, habt ihr euer Leben lang Zungen geredet, habt vergessen, die Liebe zu fördern. Alles umsonst. Und da merken wir, wo die Stellenwert ist, das, was wir zuerst bitten sollen. Oder schaut die Früchte des Geistes an. Was soll der Heilige Geist in eurem Leben bewirken? Steht da zuerst Zungenrede? Nein, das kommt gar nicht vor in Galater 5. Sondern das sind ganz andere Sachen. Also wenn der Heilige Geist bei euch ist, wenn ihr den erfüllt davon seid, dann steht da, könnt ihr nachlesen, Friede, Freude, Geduld, Langmut, das ist das, was der Heilige Geist bewirkt. Nicht diese spektakulären Sachen in erster Linie. Die können auch unter anderem vorkommen. Nun, genauso ähnlich ist es mit der Prophetie. Prophetie wird in der Bibel erwähnt. Ich sehe keinen deutlichen Hinweis darauf, dass es Prophetie heute prinzipiell nicht mehr geben könnte. Aber es gibt deutliche Hinweise in der Bibel, woran wir Prophetie überprüfen sollen. Erstmal durch die Gabe der Geisterunterscheidung, dann auch, dass derjenige Auskunft geben kann, ob er nun diese Prophetie, also wie er sie empfangen hat. Ist das nun ein wörtliches Hören oder ist das eine vage Ahnung? Vielfach sind das vage Ahnungen. In einem Buch von der Kerstin Haag in Berlin, hat einen Verlag dort, Down to Earth, sie hat ein Buch herausgegeben, wie man Prophetie lernen kann. Fand ich ganz interessant. Das Beispiel, sie sagt nämlich, du musst heute Abend Gäste einladen, vorher gehst du, das ist jetzt schon zu spät, ich könnte dir für morgen üben, vorher gehst du in Supermarkt und dann kaufst du irgendwas ein, wonach du gerade den Sinn hast und wenn das deinen Gästen am Abend schmeckt, dann bist du prophetisch begabt. Ja, nicht? Also von daher, manche von euch als Hausfrau sind wahrscheinlich schon Prophetinnen, ohne dass sie es wissen. Nicht? Dabei, ich meine Frau weiß häufig auch, was mir schmeckt. Ja. Also, aber da muss man sagen, das hat mit biblischer Prophetie rein gar nichts zu tun. Also da sollten wir von Achtstand nehmen. Darüber hinaus ist es allein schon vollkommen falsch, dass ein Prophet meint in der charismatischen Bewegung, er könne prophezeien, naja, für jeden Sonntag. Nicht? Das ist ja immer pünktlich zum nächsten Sonntag, kommt die Prophetie. Und da muss man sagen, das ist ja vollkommener Quatsch. Die Propheten des Alten Testaments haben manchmal über Jahre nichts prophezeit, weil wann kann ein Prophet reden? Ja, dann, wenn Gott ihm was mitteilt. Und nicht, wann der nächste Termin ist für die nächste Konferenz. Also, und da merkt man auch schon, wenn jemand das so immer pünktlich liefern kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es selbst produzierte Prophetie. Ja, oder, ich muss ja sagen, ich nenne jetzt da keine Namen, nicht? Aber hier in der Nähe gibt es ja eine Gemeinde, hatte mir jemand erzählt, da kam dann jemand, so ein Prediger hin, nicht? Und hatte dann gesagt, ja, Gott habe ihm gezeigt, in dieser Gemeinde gäbe es Spannungen und Streit. Und jetzt solle man sich doch wieder in Frieden einigen. Ja, ich meine, sich in Frieden einigen ist ja alles schön und gut. Aber dieser Prediger kommt aus der Region und die Gemeinde kommt aus der Region und eigentlich ist allgemein bekannt, dass diese Gemeinde seit 2 Jahren Probleme damit hat. Also dafür braucht man keine prophetische Eingebung. Ich habe auch kein Problem, aufzutreten auf einer charismatischen Veranstaltung. Vielleicht habe ich schon ein Problem, aber so ein paar Prophetien könnte ich euch auch weitergeben. Also beispielsweise, hier unter euch ist eine Frau und diese Frau leidet regelmäßig unter Rückenschmerzen. Ja, einige glauben mir das nicht. Das stimmt. Ich weiß auch, hier ist sogar noch eine Frau, die leidet regelmäßig unter Kopfschmerzen. Ich weiß auch, hier sind Leute, die haben Probleme mit ihren Kindern. Ich könnte noch einige, also ist kein Problem. Ich kann euch 20 Prophetien noch geben. Ich kann sie sogar noch spezifischer fassen dabei. Keine Probleme. Und viele der Prophetien in charismatischer Bewegung sind genau auf dieser Ebene. Beliebt besonders sind dann auch irgendwelche blumigen Bilder. Also weißt du was, nicht? Dann geht das so. Ja, ich sah vor mir einen dunklen Himmel und plötzlich riss er auf und ein Sonnenstrahl brach dadurch und stieß auf die Erde und ein Adler kam herunter. Irgendwie so etwas. Das ist ganz häufig, tritt das in dieser Weise auf. Und das kann man ja so durchaus machen. Aber das ist nicht unbedingt biblische Prophetie. Weil Eindrücke in dieser Hinsicht zu haben, die hat jeder Mensch, der etwas fantasiebegabt ist. Das ist aber kein Eigentum des Heiligen Geistes. Wenn ich mich irgendwo hinsetze und die Augen schließe, vielleicht etwas schöne Musik höre oder manchmal einfach nur bete, klar habe ich irgendwelche Bilder. Das ist aber normal menschlich. Das ist das, was die Psychologie auch erklären kann. Das sind irgendwelche Sachen, Träume, Satzfetzen von dem Tag, biblische Inhalte, die wir gelesen haben, auseinandergesetzt haben, die mischen sich zu einem neuen Bild. Und das ist genauso auch bei Träumen. Natürlich kann Gott durch Träume sprechen. Ich bin überzeugt, bis heute kann Gott das und tut es auch. Aber wir dürfen nicht den Umkehrschluss machen, dass nun jeder Traum und jeder Mensch, der träumt und sich daran erinnern kann, gleich einen Traum von Gott hat. Wie sehen wir das? Der Josef hat zum Beispiel geträumt, dass Maria soll er nicht wegschicken. Ja, wie sehen wir dann hinterher, dass im ganzen weiteren Leben des Josef dauernd Träume kamen? Nein, soweit wir wissen, ich glaube 2-mal. Nicht? Einmal soll er nach Ägypten gehen und einmal soll er seine Frau nicht verlassen. Bei den Weisen aus dem Morgenland, scheinbar bloß 1-mal in ihrem Leben wird das erwähnt. Der Pharao, zu dem Josef gerufen wird, der hatte 1-mal einen ganz besonderen Traum. Und von dem wusste er sofort, das ist ein Traum von Gott. Er konnte ihn unterscheiden von allen anderen Träumen. Den hat er nicht jeden Tag den Josef rufen lassen, der musste erstmal jahrelang im Gefängnis sitzen, weil hier war dann der Traum, da wusste erst er von Gott. Das heißt, wenn Gott wirklich spricht, dann können wir in dem Traum erkennen, dieser Traum unterscheidet sich von denen, die wir uns selbst zusammenmixen in unserem Unterbewusstsein. Denn häufig erkennen wir bei den Träumen auch, das sind irgendwelche Geschichten, die gerade in der Vergangenheit gewesen waren. Also, was weiß ich, da hatte zum Beispiel unser Hund, den wir haben, der hatte vor 2 Tagen, als er draußen so spazieren gegangen ist, hat er angefangen mit einer Ratte zu kämpfen und wurde dabei ziemlich gebissen, nicht? Und in der Nacht danach hat meine Frau von dem Hund geträumt. Ja, das ist natürlich keine göttliche Offenbarung, nicht? Sondern das ist verarbeitet im Unterbewusstsein. Nun, es gibt allerdings auch Träume, die wirklich von Gott sind und die wir dann auch als solche erkennen können, die Gott auch deutlich macht, weil er uns damit ja was warnt sagen will. Ich erinnere mich da an ein Beispiel, was einer meiner Arbeitskollegen an der Bibelschule erzählt, einer der Lehrer. Er hatte gesagt, dass er vor, ein Jahr her, kann auch 1,5 Jahre her sein, wollte er am nächsten Morgen jemanden vom Frankfurter Flughafen abholen. Und träumt des Nachts 3-mal dieselbe Szene, nämlich, dass er, während er auf der Autobahn ist, von rechts ein Auto kommt, ihn schneidet und er dann ausweicht und es gibt einen großen Unfall. Und als er morgen losfährt, ist er kurz vor Frankfurt und tatsächlich kommt ein Auto, genau wie im Traum, sieht auch genauso aus, das Auto, schneidet ihn, aber weil er sich daran erinnert, fährt er statt links hin, rechts hin und es passiert nichts. Ja, jetzt würde ich sagen, das ist doch ein Traum von Gott, oder? Denn wie kann das Unterbewusstsein etwas produzieren und sehen, und das noch 3-mal nacheinander, was noch gar nicht geschehen ist? Also ich würde sagen, hier eine Mitteilung von Gott. Meine Frau übrigens auch, die häufig träumt und manches Mal zu unser aller Interesse dann morgens ihre Träume erzählt, manchmal ganz spannende und skurrile Sachen, aber ich gehe davon aus, ja, ich vergesse sie meistens so schnell. Manchmal am Morgen denke ich mir, oh, das ist ein spannender Traum, will ich behalten, und 10 Minuten später, alles weg. Ja, aber wie gesagt, dann höre ich die meiner Frau an. Auf jeden Fall, bei ihr war das so, dass sie auch, als sie zum Glauben gekommen ist, sie ist in einer atheistischen Familie aufgewachsen, hat dann eine Schulkollegin kennengelernt, die hat ihr vom Glauben erzählt, und dann träumt sie des Nachts von der Kreuzigung Jesus, und Jesus spricht zu ihr, dass er für sie gestorben ist. Ich hatte hier auch keine Probleme, diesen Traum als von Gott benutzten Traum zu sehen. Denn das ist ja vollkommen biblisch. Und dieser Traum löst mit aus, dass sie tatsächlich zum Glauben kommt. Warum nicht? Gott kann das tun. Und ich könnte zahlreiche andere Beispiele nennen, wo Gott Menschen etwas mitteilt, was wichtig ist, durch Träume oder durch andere Möglichkeiten. Nur das kann jeder von uns als Christ erleben. Wir sollten es aber nicht überbewerten und uns gleich als Propheten fühlen. Und wir sollten deshalb nicht jeden Traum und jeden Eindruck und jedes Gefühl gleich als Prophetie ausgeben. Das ist Quatsch. Sondern das führt eher dazu, dass wir Gott lächerlich machen. Und das ist in der charismatischen Bewegung leider auch der Fall. In meinem Buch findet ihr dann zahlreiche Beispiele, leider nicht nur wenige, von vollkommen falschen Prophetien. Ich habe schon zahlreiche Leute mit ihnen gesprochen, auch seelsorgerlich gesprochen, weil sie geistlichen Schaden genommen hat, weil ihnen falsche Dinge prophetisch geweissagt worden sind. Unter anderem auch bei unserer Gemeinde in Detmold Nord hatten wir vor einigen Jahren dort Auseinandersetzungen, und da wurden öffentliche Prophetien weitergegeben, die sich nachher eindeutig als falsch herausgestellt haben. Und das hat Leute erstmal erschüttert, erschwert, hat geistlichen Schaden hervorgerufen dabei. Deshalb seid bei solchen Sachen vorsichtig. Solche Prophetien allgemeiner Art, sogar noch etwas spezieller, als ich sie jetzt gemacht habe, die sind kein großes Problem. Das kann man weitergeben. Allgemeine geistliche Wahrheiten wie: Gott hat mir gezeigt, ihr sollt friedlich sein. Gott hat mir gesagt, du hast in deinem Herzen Probleme mit deinem Nächsten, du sollst ihm vergeben. Gott hat mir gesagt, habe Mut, wenn dein Arbeitsplatz unsicher ist, und du wirst wieder einen finden. Diese Sachen sind ja alle schön und gut. Die kann ich aber auch sagen, ohne sie als Mitteilung von Gott zu bekommen, weil die alle schon in der Bibel stehen. Und dann ist meine Autorität nicht, weil ich jetzt als Prophet auftrete, sondern weil es in der Bibel steht. Und das ist das Zentrale. Denn in der Bibel steht eindeutig, lest es nach, Galater Kapitel 1, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, euch ein anderes Evangelium predigt, als ich euch gesagt habe, sagt Paulus, der sei verflucht. Also hier müssen wir lehrmäßig überprüfen, stimmt das mit überein. Im Alten Testament, wir sollen den Lebenswandel der Propheten überprüfen. Da steht, die falschen Propheten sagen immer, Friede, Friede, ist doch kein Friede. Die Propheten, die sagen, was den Leuten in den Ohren juckt, sind meistens falsche Propheten. Und das ist häufig bei charismatischen Propheten, ich bin immer erstaunt, dann höre ich so Predigten von einem und demselben Propheten an verschiedenen Orten. Und fast bei jedem Ort sagt er, oh, Gott hat mir gezeigt, als ich hier hingekommen bin, hier ist gesegnetes Land, ihr seid die Erwählten von Gott, Gott will jetzt Großes tun, eine Erweckung. Und überall scheinbar. Kommt ihr nirgends hin, wo Gott mal Gericht übt? Das ist komisch, nicht? Das ist eben, ich glaube, mehr nach den Ohren jucken. Oder meistens wird den Leuten prophezeit, dann zum Beispiel, du wirst ein großes Tonstudio haben und du wirst reich werden in deinem Job und du wirst Heiler und Prophet werden. Fast ausschließlich positiv.
Ich habe so gut wie nie erlebt, dass er gesagt hat, Gott wird über dich Gericht üben und du wirst bald sterben. Oder du wirst das. Das ist vielleicht eher nicht. Und viele der Sachen werden auch missbraucht in dieser Prophetie. Das heißt, Leute werden gedrängt in Dinge, die sich häufig endlich nicht erfüllen oder die nur der Wahrnehmung des Propheten entspringen. Deshalb seid bei solchen Sachen vorsichtig. Gott kann das mitteilen, aber prüft dabei. Weitere Kriterien des falschen Propheten ist, dass er materiell profitiert von dem, was er sagt. Und hier würde ich sagen, fallen schon mal alle die großen amerikanischen Fernsehprediger weg, denn die sind alle durch ihre Arbeit Multimillionäre geworden. Und wenn man Multimillionär wird, naja, da kann man auch mal etwas Schönes reden, nicht? Also, wenn dann Benny Hinn, ich glaube, der hat ein Jahreseinkommen von 30 Millionen US-Dollar. Ist nicht schlecht, nicht? Dafür kann man auch fromme Predigten halten. Oder? Ja, er hat unter anderem eine Villa, er hat eine Yacht, er hat mehrere verschiedene Autos, ein Privatjet und so weiter und so weiter. Also, und hier müssen wir sagen, im Alten Testament wie im Neuen waren die wahren Nachfolger Jesu zum großen Teil die Armen. Was sagt Petrus? Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, steh auf und geh. Oder was sagt Jesus? Vögel haben Nester, Füchse haben Höhlen, des Menschen Sohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Keiner der Jünger ist durch seine Botschaft reich geworden. Und im Alten Testament waren die, die reich geworden sind, nicht die echten Propheten, sondern die falschen. Also auch hier ein weiteres Kriterium. Weitere Kriterium zur Überprüfung von echten und falschen Prophetien findet ihr auch in meinem Buch. Da nenne ich eine ganze Liste, so ungefähr 15 verschiedene Punkte, die wir in der Bibel wiederfinden können, wo wir sehen können, das zeichnet falsche und echte Prophetie unterscheidet voneinander. Natürlich auch diejenigen, ob sie sich erfüllt oder nicht. Und da muss ich sagen, ich habe einige charismatische Leiter angeschrieben und nachgefragt dabei, wie sie damit umgehen. Und die Antwort war aus meiner Sicht höchst unbefriedigend. Einige haben mir geantwortet, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Also das heißt, wo prophezeit wird, naja, sind auch viele Sachen falsch. Ein anderer hat einfach gesagt, naja, die falsche Prophetie, die streichen wir von unserer Internetseite. Ja, so kann man das auch machen. Mit der Zeit steht da nur noch echte Prophetie und man bekommt den Eindruck, der sagt immer nur das Richtige. Ja, eben weil alle anderen Punkte, die fallen unter den Tisch. So ungefähr nach dem Motto, ein halbes Jahr vor der Wahl in den USA sage ich, Obama wird siegen. Und dann zwei Wochen später sage ich, McCain wird siegen. Und nachdem das vorbei ist, streiche ich eine der Prophetie und sage, ich habe ein halbes Jahr vorher schon gesagt, wer siegen wird. Stimmt auch. Allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Und so kann man damit nicht umgehen. In meinem Buch nenne ich sogar Beispiele, wo diese Propheten zum Teil genauso reagiert haben, also das heißt manchmal sogar Prophetien aus ihren Büchern rausgestrichen haben, nachdem sich das hinterher nicht erfüllt hat und dadurch neue ersetzt haben. Und das heißt, so kann man nicht mit umgehen. Deshalb ist häufig auch in charismatischer Bewegung die einen, die versuchen immer umzuinterpretieren, dass das irgendwie dann doch noch passt, was vorher gesagt worden ist, oder so schwammig zu formulieren, dass das fast so ist wie das Orakel von Delphi, nicht? Was da mal einem König gesagt hat, wenn du in die Schlacht ziehst, wird ein großes Reich vernichtet werden. Ja, der König hat sich gesagt, super, das Orakel sagt, ich werde siegen, er ging in die Schlacht und verlor. Nämlich das Reich, was verloren gegangen ist, war dann seins. Also so kann man dann auch sagen, das gilt dann fast immer, nicht? Also solche Sache. Manches Mal wird dann auch einfach gesagt, naja, das hat sich jetzt nicht erfüllt, weil du nicht genug geglaubt hast oder so. Das sind dann auch billige Ausreden. Wenn Gott etwas ankündigt, dann tut er es im Normalfall auch. Also da sollten wir eher von Abstand nehmen. Es gibt natürlich solche Beispiele, wie der Prophet Jonah sagt, also er kündigt an, die Stadt wird vernichtet werden und hier aufgrund der Buße, die kommt, dann Gott reut tatsächlich das und er macht es nicht. Das gibt es in Einzelfällen, aber wenn das so massenhaft vorkommt wie in der charismatischen Bewegung, in der ja, wie der Mike Bickel sagt, häufig 90% sich nicht erfüllen, dann hat das mit biblischer Prophetie nichts mehr zu tun. Nun, dann kommen wir zum letzten und das sind die Heilungen. Heilungen werden heute weit propagiert. Es gibt einige, die dann auftreten, insbesondere mit Bezug auf Jesaja 53. Da steht dann ja, er starb für unsere Sünden und er starb für unsere Krankheit. Darüber hinaus geht man dann auf Markus 16, die letzten Verse ein. Da steht dann, die Jesus folgen werden, die werden in seinem Namen Dämonen austreiben, Kranke heilen und so weiter das tun. Diese Dinge stehen dann natürlich, aber sie werden häufig aus dem Zusammenhang gerissen. Denn wir müssen dann die Frage stellen, beispielsweise Jesaja 53, wann erfüllt sich das denn? Ja, das müsste ich einfach mal fragen, wann erfüllt sich denn eure vollkommene Sündlosigkeit? Seid ihr jetzt schon vollkommen sündlos? Also es ist keine rhetorische Frage, es ist eine ernste Frage. Ja, leider nicht. Das würde ich auch sagen. Ich kenne auch keinen Christen, der vollkommen sündlos ist. Beziehungsweise ich habe einmal einen getroffen, aber mit ihm habe ich dann lange diskutiert und ich war mir doch nicht so sicher, ob das nun wirklich so ist. Ich habe eher den Eindruck, der hat so ein paar Kategorien. Ja, ich habe in der letzten Woche nicht gemordet, ich habe keine Bank überfallen, auch sonst nicht die Ehe gebrochen, also bin ich sündlos. Ganz so einfach ist das nicht. Also würde ich sagen, nein, wir sind in dem Zustand, in dem wir hier sind, nicht sündlos. Dann, wann wir sündlos sind, das ist in der Ewigkeit bei Gott. Ja, und ist die Frage ja, wann sind wir denn vollkommen von Krankheit gereinigt und befreit? Ja, das liest ihr nämlich in Offenbarung 21, ist das glaube ich Verse 1 bis 4. Da steht nämlich, wenn Gott sein Himmelreich aufrichten will, einen neuen Körper haben werden, dann wird da keine Leiden mehr sein, kein Geschrei mehr sein, keine Tränen mehr sein. Dann wird sich das erfüllen, was da steht. Dann wird die Sünde auf Wochen vorbei sein. Und hier auf der Erde müssen wir ja sagen, das ist ja das, was mich auch immer wieder irritiert, oder wo ich mich frage, bemerken das diese Menschen denn nicht? Auch den Charismatikern, denen versprochen wird, dass sie immer gesund werden, die werden ja nicht mehr gesund als wir. Statistisch gesehen sterben diese Charismatiker genauso häufig wie wir, nämlich 100%. Sie werden auch nicht älter als wir. Sie bekommen dieselben Krankheiten wie wir. Sie sterben genauso häufig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genauso häufig an Krebs. Nur eben die Ideologie sagt etwas anderes. Ich frage mich manchmal, wie kann man denn so leben? Man wird krank, man stirbt auch dran und muss jedes Mal wieder eine neue Ausrede finden, warum Gott denn hier sein Versprechen gebrochen hat. Ja, selbst einer derjenigen, der diese Theorie entwickelt hat, John Wimber, starb mit knapp 60 an Herzinfarkt. Ja, und dann mussten hinter seine Anhänger erklären, ja, warum denn er nun gestorben ist, obwohl er doch so stark geglaubt hat und diese Lehre sogar verbreitet hat. Er müsste besonders gesegnet sein. Er hat dann einige Jahre vorher für damals Watson, war der Leiter der Evangelischen Allianz in Großbritannien, für ihn gebetet und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, du wirst geheilt. Er reist ab in die USA und 3 Monate später ist er tot. Und ich kann euch zahlreiche solche Beispiele erzählen. Ein jüngstes Beispiel ist von einem meiner ehemaligen Mitstudenten, in Basel hat er mit die Ausbildung gemacht, ist heute der bekannteste Heiler der Schweiz. Er steht dort auch, taucht im Fernsehen auf. Und er hat in diesem Frühjahr einen Rundbrief geschrieben, den ich auch bekommen habe. Also Daniel Harry heißt er. Ich glaube Omega Life heißt sein Missionswerk. Und da hat er gesagt, Gott hat ihm geoffenbart, dass seine Frau, deren Kinder nun groß sind, also ihre Kinder sind jetzt groß, die Frau berufen ist, mit ihm im Heilungsdienst zu stehen. 2 Monate später kommt ein nächster Rundbrief und da steht dann drin, seine Frau ist an Krebs erkrankt. Aber sie haben Gott schon gelobt und gedankt, dass er den Krebs geheilt hat. Er schreibt dann auch, es gäbe ja einige Christen, die nun meinen, dass Gott ja so böswillig sei, dass er manche Christen krank lässt. Aber das glauben sie natürlich nicht. Sie haben den Sieg Jesu proklamiert und die Gesundheit proklamiert. Und sie sind immer dankbar, dass die Frau schon gesund ist. 3 Monate später, in diesem Sommer, der nächste Rundbrief, seine Frau ist gestorben an Krebs. Was soll man denn da sagen? Nicht? Also das passt doch alles nicht zusammen. Und das ist nicht nur ein Beispiel. Ich könnte euch zahlreiche Beispiele erzählen. Ich könnte euch auch ein paar Beispiele hier aus der Umgebung erzählen, aber werde ich vielleicht nicht tun. Vielleicht kennt ihr die Leute dann und ich will ja nicht irgendwie hier jemanden da irgendwie beschweren oder so damit. Aber es gibt auch hier in der Nähe einige Beispiele von Leuten, die sowas vertreten und die dann genauso erleben, dass sie sterben, dass Angehörige sterben, dass sie krank werden, andere krank werden, dass sie zum Arzt müssen dabei. Ja, da muss man sagen, ja, dann gebt doch eure Position auf, dann ist das doch so Quatsch. Ihr merkt in eurem Leben, das ist nicht so. Und dann werden irgendwelche Ausreden gesucht. Du glaubst nicht genug. Ja, das ist doch vollkommener Quatsch. Hier wird Glauben als eine Art Magie verstanden. Eine Art Einbildung. Das heißt, ich muss möglichst stark daran glauben und dann geschieht es auch. Ja, das ist ja wie der Glaube eines kleinen Kindes, was sagt, ich glaube, jetzt bin ich reich oder so. Dann werde ich reich. Oder ich glaube das und das. Das ist Einbildung. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Das Wort Glauben in der Bibel im Neuen Testament meint Vertrauen. Ich vertraue Gott. Gott, du machst das Beste für mich. Ich vertraue dir alles an, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So sagt Jesus doch selbst, als er da im Garten Gethsemane ist. Und genau das wollen wir tun. Wir sollen nicht Gebet verstehen als Druckmittel und wenn ich es mir stark genug einbilde, dann bleibt Gott gar nichts anderes übrig, als zu tun, was ich will. Das ist manchmal, was man dahinter versteht. Ja, gar nicht. Wenn Gott will, dass wir krank bleiben, dann bleiben wir krank. Jetzt sind manche Leute, die sagen, ja, das kann doch gar nicht sein, das ist doch was Böses. Ja, erst aber muss ich sagen, wenn das als böse verstanden wird, dann gibt es hier viele böse Sachen im Leben, nicht nur Krankheit. Wie sieht es zum Beispiel mit Hunger aus? Ja, und da müssen wir sagen, jedes Jahr verhungern Tausende von Christen auf der Welt. Jedes Jahr werden Tausende von Christen umgebracht um ihres Glaubens willen. Und zwar auch Charismatiker. Jedes Jahr sterben doch auch Charismatiker. Das ist doch auch etwas Schlimmes. Charismatiker werden arbeitslos. Ja, warum befreit Gott denn von denen Leiden alle nicht? Da müssen wir sagen, das ist Unsinn. Gott hat uns nirgends auf der Welt Leidensfreiheit verheißen. Ihr könnt im 2. Korinther 4 lesen. Da steht da sogar, unser Leiden hier auf der Erde ist kurz und schnell vorübergehend. Ja, das Leiden, meint er damit, geht das kurze Leben hier auf der Erde und dann bist du im Himmel. Da ist kein Leiden mehr da. Paulus schreibt dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, wie viele Leiden, oder 12 oder 13 ist glaube ich, wie viele Leiden er durchlaufen hat. Verfolgung unter falschen Brüdern und geschlagen und also etwas. Das ist das normale Leben eines Christen. Das ist das, was verheißen wird. Jesus sagt, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Nicht glücklich und gesund und reich. Nein, wenn Gott meint, dass wir krank sein sollen, dann will er sich vielleicht verherrlichen, indem er uns die Kraft gibt, in der Krankheit treu bei ihm zu bleiben. Denkt an das Beispiel der Joni Erickson. Vielleicht kennen das einige. Dieser Frau, die in jungen Jahren gelähmt ist bis zum Hals. Sie hat durch diese Krankheit viel, viel mehr Menschen erreicht und zum Glauben geführt, als sie sonst je hätte tun können. Und zwar durch das Zeugnis, dass Gott ihr Kraft im Leiden gibt. Natürlich würden wir alle sagen, wir würden gerne darauf verzichten. Aber es kommt ja nicht darauf an, ob ich darauf verzichte, sondern ob Gott sagt, das ist dein Job, das wirst du tun. Denken wir an den Blindgeborenen, der viele Jahre krank war. Und die Jünger fragen, ja warum? Ja, damit jetzt Gott sich verherrlicht. Das heißt, hätte der früher immer wieder gesagt, ich habe doch nichts getan, Gott meint es doch gut mit mir. Ja, Gott meint es mit dir gut. Du musst noch 10 Jahre warten. Dann kommt Jesus und dann wird er dich heilen. Das war bei ihm dann so. Bei anderen ist es so, da will Gott auf Sünde aufmerksam machen. 1. Korinther 11, die das Abendmahl falsch genommen haben, einige krank, andere entschlafen. Wenn hier jemand heilen wollte, die werden nicht geheilt, egal wie häufig ich das sage. Warum? Die werden erst dann geheilt, wenn sie Sünde bekennen und umkehren und Buße tun. Erst dann. Das heißt, wir sehen in der Bibel, Krankheit ist viel vielfältiger. Wir können nicht sagen, Krankheit ist böse und Gott will erstmal, dass jeder Christ die Krankheit los wird. Nein, es gibt ganz verschiedene Aspekte. Manchmal erzieht Gott auch durch Krankheit und Leiden. Und vor allem, wir dürfen auch nicht die Krankheit isolieren. Leiden ist vielfältiger. Wie gesagt, Arbeitslosigkeit, Hunger, Tod, was weiß ich, wirtschaftlicher Ruin. Es gibt ja viele Sachen, wo Christen leiden. Und Charismatiker genauso wie Nicht-Charismatiker. Und hier müssen wir sagen, das ist das reale Leben. Das ist so und Gott hat nirgends verheißen, dass es nicht so ist. Extreme Parteien in der Glaubensbewegung, da müsst ihr sogar aufpassen, die sagen etwas, was gar nicht stimmt. Zum Beispiel jemand in der Glaubensbewegung, der bekennt, ich bin geheilt. Und er ist gar nicht geheilt. Die sagen nämlich, die müssen das tun, damit sie geheilt werden. Man nennt das dann proklamieren. Du musst die Gesundheit proklamieren, damit du keinen Rest von Zweifel mehr hast, weil dann ist nur Glauben da und dann ist Gott gezwungen, das zu tun, was du gerne willst. Nur viele bleiben dann trotzdem krank. Beispielsweise Kenneth Hagin hat dann einmal geschrieben, einer der Gründer dieser Bewegung, hat geschrieben, ja, ich proklamiere schon seit einem Jahr, dass ich gesund bin. Aber es ist so schwer, das zu proklamieren, wenn man die Schmerzen noch hat. Ja, dann müssen wir sagen, mein lieber Mann, dann ist das doch vollkommen Quatsch. Das ist Gehirnwäsche, das ist Einbildung, das ist Selbstsuggestion. Wenn du die Schmerzen noch hast, dann bist du noch krank. Dann muss man nicht proklamieren. In der Bibel steht nie was vom Proklamieren. Sondern da steht, entweder Jesus macht heilen, dann ist sofort alles weg und gesund, oder er lässt es eben da und dann kann er Kraft geben darin, er will es auf Sünde aufmerksam machen und so weiter, auf viele andere Aspekte. Auch das nenne ich in meinem Buch, das sind verschiedene Aspekte, die in der Bibel stehen, warum Gott auch Krankheit zulassen kann. Diese Art von Glauben ist kein Glaube, das ist Magie. Ich will durch meine Einbildung Gott dazu zwingen, das zu tun. Genauso mit dem Reichtum. Es wird dann gesagt, wir sind doch Königskinder. Benny Hinn beispielsweise schreibt dabei, ähnlich macht das auch der Howard Brown. Die schreibt beide dabei, ja, in den USA ist das so, die Mafia, die fährt ja schon mit einem Mercedes, deshalb für einen Christen ist gerade ein Rolls-Royce gut genug. Und wenn du genügend Glauben hast, dann wirst du ein Rolls-Royce bekommen. Jetzt frage ich mal, wie ihr glaubt. Die schränken dann allerdings auch gleich ein. Ein paar Fällen weiter heißt es dann, wer aber nicht genügend Glauben hat, der soll erst einmal für einen Gebrauchtwagen glauben. Ja. Und hier muss man sagen, das ist doch wiederum Quatsch. Das ist doch vollkommener Unsinn. Ja, und sie glauben natürlich von Rolls-Royce und fahren dann auch deshalb damit, nicht? Ja. Aber hier hängt sich der Glaube, sondern sie kassieren die Gelder ihrer Anhänger. Denn das Geld fällt bei ihnen ja nicht vom Himmel. Der Rolls-Royce steht auch nicht vor der Tür. Das Geld kommt von den Anhängern. Nicht? Und dadurch sind sie reich. Und die Anhänger geben das in der Hoffnung, dass sie auch mal reich werden. Was natürlich nicht passiert. Also hier muss man sagen, das ist gar nicht biblisch. Sondern das ist vollkommen gegen die Bibel. Wir sind nirgends verheißen, reich zu werden. Im Neuen Testament nennt mir eine einzige Person der Jünger Jesu, die reich geworden ist. Jesus selbst ist nicht reich geworden. Johannes der Täufer ist nicht reich geworden. Wo? Der reiche Jüngling, der wird erwähnt. Ja, bei dem hindert sein Reichtum gerade, um zu Jesus zu kommen. Da wird ja gesagt, der Reichtum, nicht viele Reiche werden das Himmelreich Gottes hineinkommen. Dann steht eben, wie gesagt, Silber und Gold habe ich nicht. Dann steht da, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen. Das sind doch eindeutige Sachen. Also das heißt, wir werden gerade nicht auf das Sichtbare. Aber Paulus sagt im 2. Korinther 4, da sagt er, wir vertrauen nicht auf das Sichtbare, weil das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Also hier ganz deutlicher Unterschied in der Bibel, das Materielle soll nicht unser Leben bestimmen. Und schon gar nicht hat Gott versprochen, dass es hier da so wird. Und schaut euch die großen Personen der Kirchengeschichte an. Martin Luther, ist der reich gewesen? Nein. Calvin, ist der reich gewesen? Nein. Die Gründungsväter des Pietismus, waren die reich gewesen? Nein. John Wesley, als einer der Erweckungsbewegungen, wo Tausende, Zehntausende, Millionen zum Glauben kommen, war der reich? Nein. Moody, war der reich? Nein. Finney, war der reich? Nein. Wir können so weitergehen. Hudson Taylor, war der reich? Nein. Er könnte alle durchgehen. Das heißt, alle sind nicht gesegnet, oder wie? Das ist vollkommener Unsinn. Natürlich waren die gesegnet. Von Gott, in besonderer Weise. Aber wir haben kein Versprechen, wenn du Christ bist, wirst du reich. Das ist eine neue Religion. Das ist eine Religion, wie sie es in der Esoterik haben. Das heißt, die sich einen eigenen Gott baut, der sich beeinflussen lässt durch meine Einbildung. Das, was wir auf der anderen Seite sehen, und da sollen wir uns herausfordern lassen, ist, natürlich kann Gott heilen, auch heute noch. Und natürlich sollen wir ihn darum bitten, dass er heilt. Und wir werden das erleben in der Gemeinde und im eigenen Leben, dass Gott das tut. Aber was wir immer dabei beachten müssen, die Souveränität Gottes. Nicht, dass wir meinen, das zu bewirken, oder meinen, durch irgendeine Zeremonie oder durch irgendeine Art der Einbildung dazu zu kommen, Gott müsse das tun. Nun, ich möchte nur ein paar Minuten dabei verwenden, jetzt zum Schlussresümee zu kommen. Also Schlussresümee ist, aus der charismatischen Bewegung können wir zahlreiche Dinge lernen. Wir müssen auch sehen, vielleicht noch will ich das kurz erwähnen, nicht alle Lehren, die ich erwähnt habe, werden von allen Charismatikern in gleicher Intensität vertreten. Und natürlich sind die meisten Charismatiker gläubig, sind bekehrt, erkennen, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Viele charismatische Gottesdienste, gerade der zum Beispiel des Mülheimer Verbandes, die laufen fast so wie bei uns, kein großer Unterschied. Die Lehre ist der Unterschied und es gibt dann häufig diese Tendenz zu immer weiter Steigerung, immer radikaler, immer extremer, immer mehr Versprechern und da sind dann häufig gerade die Extremgruppen, die besonders ins Auge fallen in der Öffentlichkeit und werben. Nun, Bewertung, erstmal was wir lernen können von Charismatikern, ist dieses Vertrauen, dass Gott heute noch wirkt und eingreift. Wir sollen es nicht manipulieren, aber wir sollen damit rechnen. Das ist eine Herausforderung. Und dass wir auch damit rechnen, dass Gott heilt, dass wir nicht zuerst zum Zahnarzt gehen, sondern vielleicht zuerst beten. Und dann hinterher können wir auch noch zum Zahnarzt gehen. Gott kann ja auch den Zahnarzt gebrauchen. Dass wir auch damit rechnen, Gott führt uns im Alltag. Auch durch übernatürliche Dinge, die er uns mitteilen kann. Dass wir damit rechnen, dass Gott, dass wir in geistlichen Auseinandersetzungen sind. Denn da steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern geistliche Mächte und Kräfte der Finsternis. Wir müssen auch damit rechnen, dass es Besessenheit heute gibt. Und dass es auch da geht, wir können diese Menschen nur helfen, wenn Jesus sie befreit. Aber nicht durch irgendeinen Befehl, den wir geben, sondern durch Jesu eingreifen. Also mit diesen Sachen sollten wir rechnen. Zweitens, was wir lernen können, ist das fröhliche Gotteslob. Viele Gemeinden haben ihr Gotteslob vorher etwas traditionalisiert und fröhlich und frei und frisch Gott zu loben, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und viele der Anbetungslieder der charismatischen Bewegung werden ja heute auch in vielen anderen Gemeinden gesungen. Und viele von denen sind reiner Bibeltext. Das ist also auch kein Problem. Wir müssen es nicht übersteigern, das ist ja das Problem der charismatischen Bewegung, um Gefühle zu erzeugen. Dann, was noch positiv ist, die Charismatiker sind häufig sehr kreativ. Das heißt, alle möglichen neuen Ideen. Da ist mal so, da der Gebetszeit, da kommt jemand mit Fahnen und weht die Fahnen, dass das der Heilige Geist ist, der jetzt herunterkommt. Das ist doch originell und kreativ. Der kommt zwar deshalb nicht mehr und nicht besser, das müssen wir auch sehen, aber auch mal neue Ideen zu haben, ist nicht schlecht. Ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, durch die Stadt zu ziehen und zu beten. Nur die Charismatiker verbinden jetzt damit, sie könnten den Dämonen befehlen. Das ist dann wieder problematisch. Aber warum soll man nicht in der Stadt sein und mal singen und alle hören es zu, dass die Leute davon auf, dass Jesus ihnen verkündigt wird, wie eine freie Versammlung oder ähnliches. Also da Offenheit, auch neue Sachen auszuprobieren, sofern sie im Einklang mit der Bibel sind. Das können wir auch lernen. Ein paar weitere Punkte, die wir lernen können, die findet ihr mal im Buch. Da findet ihr dann 7 verschiedene Punkte. Ich nenne nur diese 3. Und jetzt möchte ich auch am kurzen, ganz am Ende sagen, wo ich die Probleme sehe. Die Probleme sehe ich bei der zu starken Emotionalisierung, dass die nicht mehr korrigiert wird. Und manchmal sagen dann Charismatiker, das ist häufig frustrierend im Gespräch. Dann sagst du ihnen noch so häufig, aber da in der Bibel steht. Und dann sagst du, aber ich habe das erlebt und ich habe das erfahren und Gott hat mir das gezeigt. Ja, und dann kann es selbst so sein, da habe ich eine Frau getroffen und die sagt mir, Gott hat ihr gezeigt, dass sie sich von ihrem Mann trennen soll. Ja, jetzt kannst du in der Bibel noch so sehr zeigen, dass da steht, sie soll bei ihrem Mann bleiben. Gott hat ihr das gezeigt. Höchste Autorität. Was willst du da noch sagen? Und da müssen wir sagen, das ist unbiblisch. Wir dürfen nie dazu führen, dass wir unsere Emotionen und unsere Meinungen, die wir meinen von Gott bekommen haben, dann als Gottes ausgeben und die über die Aussagen der Bibel stellen. Das ist ein großes Problem dabei. Dann würde ich auch sagen, eine Charismanie, nämlich, dass man diese 3 Geistesgaben so stark heraushebt, dass die anderen alle hinten runterfallen, wobei diese anderen 20, die in der Bibel sind, noch die viel wichtigeren sind. Das heißt, die werden kaum noch betont, weil man diese so in den Vordergrund schiebt. Und dann würde ich auch sagen, was ich ein Problem finde, ist, dass man häufig in der Betonung der Erfahrung das lehrmäßige und auch die lehrmäßigen Unterschiede zwischen den Konfessionen gar nicht mehr sieht. Da kann ein katholischer Charismatiker in Zungen reden und Maria verehren. Kein Problem. Und das ist ein Problem, finde ich, denke ich schon. Wir müssen auch die Bibel systematisch lesen und auch uns damit auseinandersetzen. Naja, also die Bibel tritt zurück hinter dem Gefühl und der Erfahrung. Die Lehre tritt zurück hinter der Erfahrung. Und Gefühle werden häufig auch missbraucht. Vielleicht den letzten Punkt, den ich nenne. Diese Gaben, die man in der Bibel ja findet, werden falsch ausgelebt, falsch eingesetzt. Das heißt, nicht in dem Rahmen, wie sie in der Bibel stehen, nicht, wenn ein Prophet einmal was Falsches sagt, zack, eigentlich gesteinigt im Alten Testament, aber zumindest mal schweigen. Zungenrede einfach so oder Zungenrede sogar lernen können. Die Heilung garantiert für jeden Christen, der nur glaubt. Das alles sind Sachen, die sind unbiblisch. Also hier auch, wenn man diese Dinge praktiziert, also die Gaben, die in der Bibel stehen, dann müssen sie praktiziert werden, wenn sie in der Bibel stehen und nicht mit falschen Versprechungen vermischen. Ich lasse das einmal dabei. Ich hoffe, jeder kann etwas mitnehmen. Es wird etwas klarer, was charismatische Bewegung ist. Das ist natürlich jetzt nur ein Auszug gewesen. Viele einzelne Daten, Zitate, Auseinandersetzungen, Bibelverse findet ihr in dem Buch, was ich darüber geschrieben habe, was auch bald erhältlich ist. Ja, ich bete gerne an dieser Stelle noch mit euch und möchte euch bitten, dafür aufzustehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du mit dem Heiligen Geist gegenwärtig bist, auch bei uns. Und bei all denjenigen, die heute Abend da sind, die deine Kinder sind, die Christen sind, da danke ich dir für uns, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, als wir gläubig geworden sind. Dass du durch den Heiligen Geist in uns wirkst, dass du Sünde aufdeckst, dass du durch uns sprichst zu anderen Menschen, da wo wir ihnen den Glauben bekennen, dass du uns manchmal warnst durch Träume oder durch andere Gedanken, dass du uns die richtigen Worte gibst auszusprechen, dass du immer wieder in unser Leben eingegriffen hast, um uns gesund zu machen. Ich danke dir, dass wir das erleben können. Aber noch viel mehr für die Wirkung deines Geistes, die uns Friede, Freude, Geduld, Langmut bewirkt, Hoffnung gibt. Ich danke dir dafür, dass du uns als Geistesgabe das ewige Leben gibst und die Vergebung der Schuld. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder in Erinnerung rufst. Dass du uns auch deutlich machst, mit welcher Begabung wir in der Gemeinde dienen sollen und dass wir nicht versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen, sondern deine Entscheidungen zu akzeptieren. Ich möchte dich bitten auch dafür, dass wir nicht die Gaben, die du wichtig nennst, vernachlässigen, weil uns andere erstrebenswerter oder spektakulärer erscheinen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit und Liebe gibst im Gespräch mit Geschwistern, die charismatisch geprägt und ganz andere Auffassungen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du durch den Heiligen Geist weiter in uns wirkst, dass wir dir ähnlicher werden und dir näher kommen. Amen.